く
Gangster ist ein Mikrofon. Was willst du tun?
Was willst du tun?
Und mit diesem wunderschönen Intro sagen wir dann hallo und herzlich willkommen zur 388. Episode des Podcast Freiburg. Sorry, es musste sein. Und ich nehme hier auf nach dem 1:0-Sieg gegen Werder Bremen am Morgen des Sonntags, 8. Februar. Paddy, wie viel Uhr ist es?
12.16 Uhr.
Und Vormittag, morgen, komm, lass die Diskussion kurz führen, können die Hörer und Hörerinnen auch einsteigen.
Mittag.
Ja.
Ich garantiere dir, dass du keine 5% für die absurde Theorie bekommst, dass es nach 12 Uhr Vormittag ist. Das ist einfach, es gibt viele Definitionsfragen und sowas, aber das ist die eine, auf die sich alle einigen. Ja. 12 ist Mittag, ab danach ist es nicht mehr Vormittag.
Ja, mir wird natürlich das jetzt mit der Berliner Bubble unterstellt, aber ich sage einfach, da ist ein Unterschied zwischen Wochenende und unter der Woche und am Wochenende wird auch mal länger gebruncht.
Wenn du sagst, Sonntag nach dem Aufstehen und dann machen wir es um 13 Uhr, dann kann ich damit leben.
Naja.
Alex kommt gerade von seiner ersten After-Hour.
Das stimmt nicht, aber du hast gerade gesagt, du hast lang gepennt, um heute Abend Football zu schauen. Also
Ich bin auch im Alter, wo ich das jetzt muss. Früher habe ich das ja einfach dann mit 2 Stunden und Schlaf und Energy Drinks alles durchgehalten, aber ja.
So, wir drei nehmen heute auf zum 1:0-Sieg gegen Werder Bremen, habe ich schon gesagt. Am Dienstag, morgen oder übermorgen, je nachdem, wann ihr es hört, ist das Hertha-Spiel, darauf bin ich natürlich sehr persönlich sehr heiß drauf. Julian kommt auch vorbei, Paddy leider nicht.
Ja, shame on me.
Genau. Da werden wir am Ende der Folge nochmal drüber quatschen. Wer uns unterstützen möchte, kann das tun über die Links in den Shownotes. Die WhatsApp-Gruppe hat auch mal wieder geliefert diese Woche. Sehr knappe Spieler des Spiels Abstimmung diese Woche. Das war sehr spannend. Und ein kleines Housekeeping. Wir werden jetzt zeitnah neue Sticker bestellen in 2 unterschiedlichen Versionen zu der Männer- und zu der Frauenmannschaft und zu unseren Episoden-Covern. Und wer da Interesse hat, kann sich, und nicht in der WhatsApp-Gruppe ist zum Beispiel, kann sich gerne auch bei uns melden über die gewohnten Kanäle. Und dann werden wir euch da auch was zuschicken, falls Interesse besteht. So, jetzt. Julian, ich wollte mit dir anfangen, weil die letzte Folge waren Paddy und ich. Und du hattest noch keine Chance über den Adamu-Transfer, der jetzt noch lustiger ist, weil er gerade einen Last-Minute-Hacken-Banger-Direkt-Tor bei Celtic Glasgow geschossen hat. Und man könnte ja jetzt auch noch die Eggestein-Sperre und die Mansambi-Sperre, auch wenn es nicht positionsgetreu ist und so, mit in den Topf werfen. Wie sauer bist du denn noch?
Ich bin immer noch sehr unverständnisvoll für die ganze Sache. Ich fand, ihr habt das sehr gut diskutiert letzte Woche. Deswegen kann ich jetzt gar nicht irgendwie was Radikales dazwischen werfen, was ihr nicht hattet. Ich glaube, was mir so ein bisschen zu sehr untergeht, ist, dass Leute, die das dann gut finden, den kleinsten, de facto kleinsten Kader der Bundesliga, wenn man die bisher 0 Minuten Leute abzieht, dass es mir gar nicht per se darum geht, dass man nicht irgendeine Lösung findet. Das ist klar. Also der SC hat variable Spieler, da hat Schuster völlig recht, der das auf der PK gesagt hat. Es geht mir nicht darum, dass man irgendwie jetzt keinerlei Lösungen findet und ein Spiel kampflos aufgibt. Das ist ja eine Katastrophisierung, die es mir gar nicht geht, sondern ich fand den SC sehr gut darin, gegen jeden Gegner ein passendes Mittel zu finden, wie man zumindest gegen den Ball Zähne ziehen kann und so. Und das liegt unter anderem daran, dass man auch dann in der zweiten Halbzeit oft noch gut wechseln konnte und so. Und jetzt kann man halt nicht mehr darauf anpassen, wenn es jetzt noch 1-2 Sperren dazukommen oder Verletzungen, kann man nicht mehr darauf anpassen, was gerade ist, sondern nur, wen man zur Verfügung hat. Und das ist so eine Selbsthandicap, was man sich da antut. Und ich finde auch eine rote Karte wie bei Mansambi zeigt das halt ziemlich gut, wenn der jetzt 3-4 Spiele fehlen sollte, kannst du das natürlich lösen. Man hat jetzt nur, dann spielt man halt die Eggestein-Osterhage Doppelsechs. Aber man ist ja in der Hinrunde bewusst weg davon gegangen, um überhaupt spielerische Qualität ins Mittelfeld wieder zu kriegen und hatte dafür jetzt auch nicht so richtig andere Lösungen. Und das kannst du mal ein Spiel anders machen, ist auch kein Problem, aber das ist jetzt, dass du es erzwungenermaßen machen musst und dann ja auch nicht wechseln kannst, weil jetzt hat nämlich Suzuki zum Beispiel wieder kein Backup. Also dann kannst du sagen, ja, dann kommt halt Höhler. Ja, okay, aber dann hat Matanovic kein Backup. Ne? Also das ist du kannst nicht mehr beide wechseln, sowas. Und das ist keine Katastrophe, aber es ist schon jetzt nervig. Und wenn es noch irgendwas passiert, dann bist du halt einfach festgelegt auf Leute und die können dann auch mal 90 Minuten nicht ausgewechselt werden. Und dann bekommt man alles durch und so, aber es ist halt einfach eine Schwächung, die ich nicht verstehe. Ohne jetzt so zu tun, als wäre Junior Adamu beim SC der Heilsbringer gewesen, der jetzt bei sie jede Situation perfekt gelöst hätte. Aber das Tor gestern hat ja schon auch gezeigt, dass es noch kann.
Ich wusste, das ergibt Sinn, hier mit dem Intro zu starten und Julian nochmal kurz Dampf ablassen.
Danke.
Ja, das Spiel, Paddy, hat halt ein bisschen, also Osterhage hat sich auch irgendwann an den Oberschenkel gefasst und Suzuki wurde am Ende auch noch umgegrätscht und das treibt einem dann ein bisschen mehr Schweißperlen auf die Stirn.
Yep. Vor allem, also es wäre jetzt positionell, könnte Adamu nicht auf der Doppel-6 spielen, aber ein Höhler könnte ja auf einer Doppel-6 spielen, im allerschlimmsten Fall, wo man dann vorne nur noch Matanovic hätte. Aber ja, so, es kann halt einfach sehr, sehr schnell gehen, solche Sachen. Und das ist halt risikobehaftet. Aber wir beide haben ja sehr viel in der letzten Folge drüber geredet, um nochmal so alle Seiten ein bisschen zu beleuchten. Wer es noch nicht gehört hat, hört da gerne nochmal rein.
Genau. Seid ihr, ich bin schlecht vorbereitet, könnt ihr 2-3 Worte zur kleinen Choreo von Freiburg was sagen?
Ja. Also das macht die SC-Szene seit vielen Jahren. Die 74 gestorbenen oder ermordeten Fußballfans in Kairo von alte Freundschaften, die man zu Al-Ahli geführt hat, von denen im Zuge des arabischen Frühlings dann als Racheaktion quasi des Regimes und in Verbindung mit einem Rivalen wurden 72 Gästefans dann ermordet und 2 weitere bei Protesten davor und danach in Port Said eben ermordet. Und darum gibt es eigentlich, glaube ich, jedes Jahr eine Form von Choreo. Es gibt auch auf, ich glaube, Nordtribüne.org ein Video dazu von vor 5 Jahren, wo das auch nochmal erklärt ist, ein längerer, quasi vorgelesener Text dazu, wie im Dreisamstadion dann die Bilder auf der Tribüne ausgelegt werden der Ermordeten. Und das hätte dann wohl, Paddy, korrigier mich, letzte Woche in Stuttgart gezeigt werden sollen. Und da wurde es wohl nicht erlaubt. Ich meine auch, dass es da schon mal quasi eigentlich gezeigt wurde. Deswegen doppelt seltsam. Und genau, und dann hat man es jetzt da in eine Heimchoreo verwandelt.
Ja, genau. Es ist halt die Tragödie oder die ganzen fast schon Attentate letztendlich dort passiert sind am 1.2. passiert. Und deswegen sollte das halt letzte Woche in Stuttgart gezeigt werden. Da gab es dann wohl irgendwelche Probleme bei der Anmeldung und wurde dann beim Blog abgewiesen quasi bei der Auswärtsfass. Deswegen wurde es jetzt wieder verwendet, um es trotzdem noch zu machen.
Und das ist immer die gleiche Choreografie, die man dann jedes Jahr zeigt und irgendwo parkt, oder?
Also nicht die komplett gleiche, man macht es immer ein bisschen anders, aber gerade diese große Blockfahne, die man hat mit den Always Remember the 74, das ist, glaube ich, eine, die schon länger existiert, aber man macht es wirklich eigentlich Jahr für Jahr. Also vor 2 oder 3 Jahren war das bei einem Auswärtsspiel in Dortmund beispielsweise auch der Fall, wo der ganze Gästeblock dann eine Choreo dafür gemacht hat. Also es wird schon jedes Jahr gibt es eine Aktion in dem Zuge.
Sehr cool. Und um auf coole Fanszenen den Übergang hinzubekommen zu Werder Bremen, die Kurve sah auch recht stabil aus. Paddy, du warst im Stadion.
Ja, sehr cool. Also allgemein kann man sagen, das erste Mal seit langer Zeit mal wieder ein richtig volles Stadion, was einfach sehr cool war für ein Heimspiel. Samstag 15:30 lockt dann doch ein paar Leute mehr an, auch im Heimblock. Das war sehr schön zu sehen. Gästeblock wirklich rappelvoll und auch nicht nur Unterrang, Oberrang, so im Gästeblock, sondern auch im erweiterten Block, der noch links in Richtung Nordtribüne geht. Sehr, sehr cool. Richtig lautstark, also auch auf den Sitzplätzen sehr viele Aktionen mitgemacht. Teilweise richtig laut. Und das halt in einer Aktion, wo man jetzt vor dem Spiel, ich glaube, 11 Mal in Folge nicht gewonnen hat als Team. Trainer geschmissen hat, gerade es nicht läuft, man in Richtung Abstiegszone trudelt, ist es sehr, sehr cool. Auch während dem Spiel, nach dem Rückstand, die haben sich nicht aufgegeben, im Gästeblock haben weiter supportet, waren teilweise auch echt laut, man hat sie auch gehört auf Süd. Das sah schon sehr cool aus, für was sind es dann 1400 Kilometer, die man mit Hin- und Rückweg an dem Tag abgehandelt hat, wenn man es alles gestern gemacht hat. Das ist schon stark gewesen.
Nach dem Spiel?
Spiel war dann die Stimmung nicht mehr ganz so gut. Da gab es viel Meckerei. Also die Mannschaft wurde vor dem Block zitiert. Und man kann natürlich nicht erahnen, was dort gesagt wurde, aber die Körpersprache der Fans war, ich würde sagen, nicht alle waren in dem Flair, man macht ein positives Pushen, sondern da war es schon sehr viel auch, ja, ich glaube, Genervtheit mit dabei und sehr viel Einfordern der Mannschaft gegenüber. Vielleicht kann man an der Stelle schon mal ein ganz kurzes Shoutout an den neuen Cheftrainer von Bremen, Thune, setzen, der bei der PK danach sich auch bei den Fans bedankt hat und dann gesagt hat, dass man den Frust einfach auch verstehen kann und muss. Und er sich trotzdem einfach nur demütig letztendlich bedankt an die Fans, die diese Kilometer Woche für Woche abreißen. Und da trotzdem, auch wenn es mal dann kracht und man da auch Kritik ausgesetzt ist, dann das halt trotzdem weitermachen. Und das war ganz cool.
Manchmal lohnt der Blick anderswohin, um zu gucken, wie es kracht, wenn bei uns das Adamo-Thema das heiß diskutierteste Thema der Weltgeschichte ist.
Ja, wobei man auch sagen muss, man erinnert sich an letzte Saison vielleicht bei der hohen Auswärtsniederlage in Stuttgart, als dann auch Diskussionen mal nach dem Spiel gab, zwischen vor allem aktive Szene und der Mannschaft und auch Schuster, der dann auch an den Zaun ging. Und danach wurde es besser bei uns ab diesem Spiel. Also manchmal ist es ja auch gar nicht so schlecht, wenn es dann auch mal kracht, weil es schien jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft danach ja wegbeleidigt wurde und deswegen dann gegangen ist oder so. Also es war Kritik auf jeden Fall und es kam hoch auf wie Kritik, aber es war jetzt keine Undankbarkeit oder so zu sehen.
Dass ein Bittenkurt dann primär der akzeptierte Gesprächspartner für die Gästekurve ist, ist natürlich schon einigermaßen bitter für was man vom eigenen Kader hält. Ne? Also ja. Einfach, weil der wieder keine Minute gespielt hat und der dann derjenige sein muss, der da quasi den Dialog noch aufrechterhält, ist tough. Ich glaube aber auch sowas ist ja nicht das Gleiche wie irgendwie, ihr gebt jetzt eure Trikots ab und sowas. Das finde ich dann nochmal die kontraproduktive Stufe.
Hertha oder Schalke ums Stadion jagen und so. Das sind nochmal andere Themen. Genau, ihr habt es schon angesprochen, also neuer Trainer seit dieser Woche, hatte nur ein paar Tage. Ich habe mir die Pressekonferenz sogar davor angeguckt, um zu gucken, wie er so ein bisschen rüberkommt. Und jetzt auch danach, also sympathisch wirkte auf mich sehr. Fachlich kann ich nicht einschätzen. Ich habe jetzt nicht Düsseldorf-Spiele hoch und runter geschaut, um zu gucken, was er da so gemacht hat. Und bei Hamburg war er auch. Aber ja, war anscheinend auch nicht Wunschlösung Nummer 1. Man hat ja von irgendwelchen Bo Svenssons und Bo Hendriksens und De Michelis und alles Mögliche gelesen. Aber für ihn eine coole Chance. Er hat das auf jeden Fall mehrfach betont, dass er es cool findet, Bundesliga-Trainer jetzt zu sein. Und er wird sich da schon reinhängen. Aber bei Bremen gibt's ja auch andere Probleme. Ich weiß nicht, Julian, du hast von Clemens Fritz noch irgendwas geteilt, was du lustig fandest?
Clemens Fritz ist halt wirklich so derjenige, der in der Hauptkritik steht die ganze Zeit bei Werder Bremen Fans und man vergisst sowas ja schnell, aber das war ja auch komplett absurd im Sommer, als Bremen einfach einen unfertigen Kader präsentiert hat und das quasi bis tief in die Saison rein, aber mit einem völlig neuen Trainer eben, der eigentlich sehr, sehr klaren, offensiveren Fußball damit hätte spielen sollen und überhaupt nicht die Spieler bekommen hat, die da irgendwie hätten weiterhelfen können. Und ich verstehe, dass sie da auch ein bisschen klamm sind, aber es wirkt halt alles sehr ungeplant und Clemens Fritz auch sehr, sehr unsouverän in den Interviews dazu. Und es gibt so eine Online-Petition bei Werder-Fans gerade, dass es eine außerordentliche Mitgliederabstimmung geben soll, Clemens Fritz Arbeit überprüfen zu lassen. Und das, also da ist die Stimmung auf jeden Fall schon auf dem Nullpunkt gegenüber ihm. Und ich glaube auch, wenn das jetzt nicht besser läuft, ist er auf jeden Fall der Nächste, der seinen Job verlieren wird, weil du kannst ja nicht unbegrenzt den ständigen Trainer die Schuld geben, wenn offensichtlich dass die Mannschaft überhaupt nicht zusammengestellt ist, so wie es bundesligamäßig sein müsste.
Der Aufsichtsratsvorsitzende hat ihm allerdings vor dem Spiel in Freiburg das vollste Vertrauen ausgesprochen. Ich hab Kontakt mit ein, zwei Leuten, die Bremen-Fans sind und die schütteln mittlerweile nur noch den Kopf über viele Entscheidungen, die von Clemens Fritz und auch Peter Niemeyer, der als Leiter Lizenzbereich aber komplett abtaucht in der Kommunikation, zumindest nach außen hin. Sei es die ganze auch Geschichte mit der Leitthematik im Winter, dass Transfermarkt letztendlich dem Bremer Vorstand Sport noch sagen soll, dass er ja noch Spieler leihen kann, weil sie selbst nicht wussten. Dann komische Transfer tätigen, gerade die Offensive, wo man dringend Handlungsbedarf hat, ja, da macht man nichts, taucht dann ein bisschen ab. Und ich glaube auch, das Spiel gestern hat durchaus dann gezeigt, dass der Fehler auch nicht nur bei Horst Steffen lag, sondern der halt ja gehen musste, weil die Ergebnisse nicht gut waren. Aber da sind deutlich, deutlich andere Probleme, was so in den letzten, ich würde sagen, 2-3 Transferperioden auf jeden Fall bei denen passiert ist, beziehungsweise nicht passiert ist.
Ja, ach so, eine Sache noch zu Bremen. Julian, du warst ja beim Bremen-Podcast. Also vielleicht Stimmungsbild?
Ja, schon sehr unzufrieden. da war Tune auch, glaube ich, noch nicht, nicht angesagt. Deswegen war, da waren alle eigentlich noch der Meinung, dass es Bo Svensson werden würde, wovon auch Leute schon nicht so begeistert waren, aber der dann wohl eben abgesagt hat, wegen mangelnder Kaderqualität, was Clemens Fritz natürlich bestritten hat, aber ja, also da war wenig Optimismus jetzt und das ist schon so, dass alle da sehr im Abstiegskampfmodus jetzt auch natürlich sind. Es geht irgendwie darum, irgendwie die Klasse zu halten und dann nächstes Jahr wieder weiter zu gucken. Und ja, ob Tune dann da der richtige Mann ist, keine Ahnung, aber ja, in der zweiten Liga hat er es jeweils geschafft, die Klasse zu halten. Vielleicht ist das ja ganz gut für die erste.
Ja, Bremen jetzt seit 11 oder 12 Spielen ohne Sieg. War es das 12. oder das, ich glaube, es war jetzt das 12. gegen Freiburg.
Genau, ich glaube, ja.
11 waren es davor. Ja, das wird eine lange Saison. St. Pauli hat gewonnen gegen Stuttgart. Kann man ja schon mal vorwegnehmen. Die sind jetzt mit 19 Punkten auf dem 16. Platz. Ich glaube, die werden da unten lange kämpfen müssen, um da rauszukommen.
Und als nächstes die Bayern.
Ah, na gut, die schwächeln ja gerade. Warten wir ab, was die heute gegen Hoffenheim machen.
Und auf einmal wackelt Julians Hot-Take vor der Saison wieder.
Ja, mach ich mir gar keine Sorgen. Also Bremen hat danach jetzt noch eben Ende Februar dann St. Pauli und Heidenheim, danach Union Berlin und Mainz. Also nach dem Bayern-Spiel ist es für die der Monat, wo es sich entscheidet, in welche Richtung das alles noch gehen kann. Wenn sie da jetzt genauso weitermachen, dann sind sie richtig, richtig tief unten drin.
Genau. Tune war jetzt noch nicht so lange da eben. Er hat in der Aufstellung auch nicht so viel verändert wie zur Aufstellung vom vorherigen Spiel. Hat er auch in der Pressekonferenz nochmal erwähnt. Nominell war das eine 3er-5er-Kette bei Bremen, aber da kommen wir dann auch über die Spielszenen nochmal einzeln drauf. Bei Freiburg haben Atubolu, Rosenfelder und Ginter in der Innenverteidigung, Günther links, Ogbus rechts, Osterhage und Eggestein im Mittelfeld, Grifo links, Mansambi auf der 10, Beste rechts und Matanovic gespielt. Ich glaube, die größte Frage, Paddy, war Rosenfelder und Ogbus, wer spielt innen und wer spielt rechts? Und ich hätte es, glaube ich, eher andersrum erwartet.
Ich nicht. wir hatten es bei uns im Blog auch davor. Es gab auch beide Takes letztendlich. Find aber, dass es Sinn macht, Rosenfelder die Mitte zu geben, weil er doch einfach nochmal schlicht stärker ist in allen Belangen. Auch beim Spielaufbau letztendlich. Das heißt, er kann dann Ginter doch durchaus entlasten. Ich hatte zuerst noch gedacht, eine Idee wäre noch, weil er auch gerne nach vorne geht, so linienmäßig, nur vielleicht noch extremer, dass du dann auch mit Osterhage halt auch den hast, der notfalls dann sich in der Phase zurückfallen lassen kann beispielsweise. Das ist wenig passiert oder ist gar nicht so wirklich passiert. Trotzdem, wenn man es dann auch gesehen hat, dass Bremen mit der Doppelspitze gespielt hat, mit Nchimba auf der Seite, fand ich es eigentlich ganz gut, dass man vor allem Rosenfelders Geschwindigkeit auf der Position hat. Und Ogbus an der Seite, finde ich, hatte vor allem am Anfang des Spiels ein bisschen wackelige Phase. Und da war es dann vielleicht ganz gut, dass die wackelige Phase halt ja an der Außenlinie war und nicht im Zentrum. Und hat dann, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert. Und Rosenfelder konnte es dann auf jeden Fall bestätigen mit, wie ich finde, der fast schon besten Leistung von den beiden Innenverteidigern betrachtet.
Ja, man kann auf jeden Fall jetzt endgültig konstatieren, dass Ogbus sich da an Jung vorbeigeschoben hat. Man hätte ja auch Jung und Ginter spielen können und Rosenfelder rechts als Beispiel. Aber Ogbus hat sich da jetzt das durch seine letzten Spiele verdient. Und dann, Julian, ich habe es mir dann natürlich schön geredet, so kennt man mich, dass Yuito ausgeruht zum Hertha-Spiel kommt und nicht in der Startelf jetzt steht. Aber man hat sich dann halt eben in dem Spiel für Eggestein Osterhage mit Mansambi auf der 10 entschieden. Fand ich so eigentlich okay mit dem kommenden Pokalspiel und so.
Wegen dem Spielplan fand ich es auch in Ordnung. Es ist halt dann auch sichtbar und wir werden ja über die erste Halbzeit reden, aber man kann ja Also man bräuchte keine Hand, um die Chancen abzuzählen. Und das liegt ja auch daran, dass es halt aus, dass man aus der Formation oft nicht so richtig richtig Angriffe und generell gute Aufbausituationen hinbekommt, warum auch immer. Und dazu hilft dann auch nicht, dass man Sambi halt immer noch dieses Jahr ein bisschen seiner Form aus dem Vorjahr hinterher rennt, leider. Das hat, liegt, scheint jetzt auch positionsunabhängig, weil auch auf der 8 und so hat er ja da ähnliche Spieler gehabt. War jetzt auch nicht schlimm oder sowas, war jetzt kein Albtraumauftritt, aber es reicht aktuell nicht, um dann zu sagen, ja okay, dann macht der wenigstens 2, 3 gute Aktionen und daraus kriegt man dann seine Angriffe. Ich war jetzt aber auch nicht, ich fand es jetzt nicht schlimm, du musst ja ein bisschen rotieren und dann finde ich es besser, das so gegen Bremen zu machen. Und dann kann man mal schauen, wie man es im Pokal macht, aber da würde ich dann schon mit sowohl Mansambi als auch Juito rechnen.
Was mich erstaunt hat, also nee, was heißt erstaunt nicht unbedingt, weil die Trollverletzung letzte Woche sah schon zumindest nach was aus, was für einen Ausfall gesprochen hat. Aber ich fand schon interessant, dass nirgendwo so wirklich kommuniziert hatte, was er jetzt eigentlich hat und wie lange er möglicherweise ausfällt. Er war halt einfach nur gestern nicht im Kader. Es war, wie gesagt, nicht verwunderlich, weil die Aktion in Stuttgart sah so aus, irgendwie Muskelgeschichte, Muskel zugemacht, ja okay, 2, 3 Wochen Ausfall oder so, wie es meistens bei sowas ist, aber ich fand es trotzdem erstaunlich, weil so auch auf der PK zumindest nicht ersichtlich war, was damit sein könnte und es gab auch keine Nachfragen, fand ich einfach nur sehr interessant, war so einfach gar, wird konsequent totgeschwiegen gefühlt.
Ich fand es schon ein bisschen Lügen durchaus lassen, kann man, wir hatten ja schon öfter die Diskussion, kann ja. Man auch so machen, ne?
Ja. Ich vertrete die Meinung, der hat da gar nichts zu sagen. Das ist voll okay, da komplett sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Also ich sehe da keine Informationspflicht seitens des Trainers.
Nö, ich fände es dann trotzdem vielleicht nicht schlecht, wenn die Journalisten und Journalistinnen bei einer PK da einfach mal nachfragen.
Aber es wurde ja, also ich fand deswegen schon, das war schon eine Lüge durchaus, und deswegen, weil es wurde gefragt, ne? Also nicht explizit nach Treu, aber es wurde halt gefragt, also sie haben jetzt gesagt, Stand Sonntag, heißt das denn zum Beispiel auch, Lukas Höhler ist noch, fällt noch aus? Und so, ach so, nee, der nicht. Und so, das hat keinen Sinn ergeben. Das so, die haben es einfach irgendwie so umdruckst verschrieben, um das darüber nicht sprechen zu müssen. Also das, ich hatte nach der PK, für mich war das klar, auch mit der Aussage letzte Woche, da ist vermutlich nur der Muskel zugegangen oder so. Für mich heißt das, der kann wieder spielen und dann, naja.
Okay, ich mache jetzt kurz das Pressekonferenzthema auf, weil es war eine sehr große Diskrepanz zwischen Pressekonferenz vor dem Spiel, wo alle, die gingen irgendwie 10 Minuten und alle haben gesagt, boah, also ja, dann schwelgen alle in ihren Streicherinnerungen, aber vor allem halt auch so, ja, dann kannst du sie dir auch sparen und die Fragen sind nicht so kritisch. Und vielleicht hat er es gelesen, aber in der Pressekonferenz, nein, natürlich nicht, aber in der Pressekonferenz nach dem Spiel war es auf jeden Fall so, also ich lasse mir meine Emotionen nicht nehmen mit der gelben Karte und Fußballschüler hinten drin und waren alle wieder happy mit Schuster.
Vielleicht braucht man einfach vor einer Vorspiel-PK irgendwas Emotionales für Schuster, damit er so ein bisschen getriggert wird und ein bisschen aus sich rauskommt. Weil ich glaube, auch dieses Spiel hat wieder, genau wie auch das Spiel Stuttgart, bei ihm Dinge ausgelöst, die er dann irgendwo platzieren musste auch.
Ich muss doch wieder rein und dann einfach die erste Frage stellen. Und nicht Daniela Frahm. Naja, gut.
Sie hat ja zum Beispiel genau nach den Sachen gefragt, wo sie nicht beantwortet hat. Was soll man dann machen?
Das war keine Kritik an ihr. So, gehen wir zum Spiel. Ich fand, die Anfangsphase war für mich, ich bin ein bisschen wahnsinnig geworden, weil man hatte eigentlich viele Ballgewinne und hat sie nur nicht sauber ausgespielt. Das habe ich auch direkt geschrieben. Sinnbildlich fand ich, wir werden nachher Beste loben. Eine Situation, wo er ins Mittelfeld reindribbelt, anstatt irgendwie rechts, ich weiß nicht, wer es war, irgendjemanden, Matanovic oder so, frei mitzunehmen im Angriff. Aber es war eine, ich weiß gar nicht, habt ihr das Gefühl gehabt, dass irgendjemand besser war in den ersten 10 Minuten?
Nö, ich nicht. Also Stadioneindruck war eher verhaltener Beginn von beiden Seiten, weil Bremen nicht kann und der SC aus unerfindlichen Gründen sehr fahrig einfach agiert. Also ist dann auch ein bisschen was ich für mich die komplette erste Halbzeit bis auf ja so sehr gute 10 Minuten rund um das Tor und dann die Phase danach, fand ich schon, es hat mich zwischendurch wahnsinnig gemacht, wie viel Räume, genau wie du, wie viel Räume man hatte, wie viel auch eigentlich gute Balleroberung beziehungsweise Balleroberung in guten Räumen und dann sich irgendwie vertändelt hat, dann die Pässe nicht genau gespielt wurden. Da hat mich auch Osterhage sehr wahnsinnig gemacht teilweise. Und es war einfach sehr ärgerlich, weil ich glaube, also ohne jetzt Bremen zu nahe treten zu wollen, aber Bremen war echt nicht gut. Also, und das hat mich wahnsinnig gemacht, dass man da nicht mehr draus gemacht hat.
Also ich fand es erstmal gut, dass man so ein hohes Pressing dann teilweise versucht hat. Und es hat auch ja teilweise funktioniert, aber was jetzt auch mit Fahrigkeit, also es gibt so eine Situation, wo man wirklich durchpresst und Bremen dann so einen halb hohen Ball ins Zentrum schlägt, der genau zu Eggestein kommt und der Torwart noch draußen und sowas. Also da kannst du ganz schnell einen Angriff aufbauen. Und dann bringt er aber den 5-Meter-Pass nicht zu Mansambi. Und ansonsten passiert ja eigentlich nichts bis zur Szene vor dem 1-0 quasi. Also das war jetzt kein toller Anfang. Ich glaube aber auch jetzt schon klar, dass der SC dann irgendwie gucken wollte, okay, wo kann man sie stressen? Und ansonsten macht man es halt geduldig, wie man es immer macht.
Ja, dann kommen wir zur Schicksalsminute dieses Spiels. Die fängt erstmal auf der Freiburger Seite an quasi. Bremen greift an über ihre linke Seite. Die Hereingabe wird von Ginter erstmal vor den Strafraum geblockt. Dann ist Grifo meiner Meinung nach zu inkonsequent und kann da den Ball auch ein bisschen besser klären. Und am Ende landet der Ball bei Ginma, der ein bisschen zu wenig gestört wird von Rosenfelder und Osterhage, so im Duo, wahrscheinlich eher Rosenfelder. Aber der es natürlich auch sehr, sehr, sehr gut macht, zum Fallrückzieher ansetzt und Atubolu eine sehr schöne Parade auspackt. Das war auf deiner Seite, Paddy.
Yes, genau. Ich habe es sehr, sehr gut gesehen. Schöner Fallrückzieher. Also davor habe ich es nicht ganz so gesehen, wie dieses Kuddelmuddel da auf einmal der Ball so hoch reingeflogen ist, weil da hast du halt dann doch immer ein paar Fahnen, die da so geschwenkt werden, so in dem Bereich. Aber der Fallrückzieher sah schon sehr, sehr gut aus. Hat mich direkt ein bisschen an Sildilia erinnert, auch wenn das halt auf der anderen Seite war.
Ziemlich gleiche Position so.
Genau, ja, also von der Position her mäßig auch nicht perfekt angegangen worden. Und dann hat er eine richtig schöne Flugkurve. Und dann sehe ich nur so, wie so aus einer Fahne heraus quasi Atubolu hingehechtet kommt und den richtig schön wegkratzt. Schon mega geil einfach. Und jetzt, wo ich es nochmal im Fernsehen gesehen habe, muss ich sagen, sehr dankbare Höhe, die dieser Schuss hat. Weil ich glaube, geht er noch ein bisschen weiter nach unten oder fliegt er weiter nach oben, wird er deutlich, deutlich schwerer zu halten. Der hat so eine richtig schöne Höhe, um dort gut reinzuspringen quasi als Torwart. Aber sehr geil, und in dem Moment habe ich schon gedacht, hey, wie geil, dass er den Ball im Spiel hält. Und das also aber auch gut im Spiel hält, nicht einfach nur nach vorne abklatschen lässt, sondern schön zur Seite, wo er nicht mehr gefährlich ist, weil dort, ich glaube auch, war das Mansambi, der dann dort, glaube ich, ich weiß gerade nicht mehr, wer es dann war, auf der Seite oder Günni.
Günni schlägt den Ball, was gut ist, dass er das ist, weil er mit links den Ball direkt
vorbei. Aber das war dann klar, okay, das wird dann nicht mehr gefährlich. Und mega geile Aktion, weil Arthur steht auf, der Ball fliegt dann schon nach vorne und Arthur ist so richtig am Pushen, also sich selbst und die Südtribüne, weil er sich so feiert dafür, für diese Parade. Und dann passiert halt die Szene danach. Soll ich kurz darüber quatschen?
Ja,
gerne.
Also, was ich glaube, ich noch wichtig finde, an der Szene zu erwähnen, ist erstmal der, weil wir ansonsten wieder viel loben und sowas, der ganze Angriff existiert, weil Bruno Augustin den Ball ganz, ganz fürchterlich verliert. Also, darf niemals passieren, dass Bremen ist noch im Pressing, kriegt auch keinen tollen Ball zugespielt. Das ist so ein Seitenwechsel, wo bis dann der Ball da ist, zwei Bremer in der Nähe sind. Den muss er direkt spielen oder halt zurückbringen irgendwie. Aber er entscheidet sich fürs Dribbling, während er umringt ist, verliert ihn gegen zwei Bremer sozusagen. Und dann sind die halt sofort in der Vorwärtsbewegung, der SC noch unsortiert. Daraus kommt die Flanke, die er Ginter ganz gut wegbringt. Und dann würde ich tatsächlich alle anderen außer Grifo da so ein bisschen Schutz nehmen, weil keiner kann damit rechnen, dass der Ball jetzt als Bogenlampe zurückkommt. Und Grifo spielt den da am 16er, versucht den halt spielerisch irgendwie zu lösen, aber also so deutlich, wie der geblockt ist, da hätte er auch irgendwie zwei, drei andere Sachen werden auch noch geblockt worden, da muss er ihn irgendwie kompromissloser wegbringen. Und dann kommt er wirklich perfekt vorgelegt. Geil auch einfach gemacht dann der Fallrückzieher, also kannst du gar nicht sagen.
Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass im Torwart-Podcast erwähnt wird, dass er da einen wunderbaren Zwischenschritt vor seiner Parade macht, um an den Ball zu kommen. Also er sieht die Kurve, es ist so ein bisschen Torwartball, das hast du schon erwähnt, aber er macht wirklich so mit dem einen Fuß noch einen, damit er weiterspringen kann.
Sehr und die gut. Eine Kamera, wo er so Fotos komplett von vorne quasi siehst, da siehst du auch, was für ein Sprung das ist. Also das ist schon sehr, sehr stark.
Jetzt darfst du, Paddy.
Ball kommt eben von Günther nach vorne auf, ich glaube, Matanovic ist es, der da ins Duell reingeht. Der Ball fliegt ein bisschen nach hinten. Und dann ist es, glaube ich, Malatini, der einen der das nicht schafft, irgendwie den Ball ansatzweise zu kontrollieren, weil auch Mansambi super gut drauf geht und ein richtig starkes Pressing spielt an der Stelle. Der Ball geht raus auf Beste, der geht durch, legt den Arjen Robben mäßig auf links, macht quasi den Reverse-Grifo. Nur statt Grifo, der dann, wo die Bälle sehr häufig sonst wo landen, trifft er den einfach perfekt ins lange Eck.
Sag jetzt Arjen Robben. Sag's jetzt.
Ich hab ja gerade gesagt, Robben-mäßig nach innen, aber ja, ich sag's ja nochmal, er macht den wirklich wie Arjen Robben und haut den richtig, richtig schön ins lange Eck und macht seinen ersten Pflichtspieltreffer für den Sportclub Freiburg. Ist der Bann gebrochen?
Ja.
Ich glaube, also das sind ja wohl, also man kannte ja bestes Schusstechnik und das sind genau die Buden, auf die man irgendwie gewartet hat. Es bleibt nur zu hoffen, dass mehr davon kommt.
Sehr fun, zwei Sachen an der Szene. Mansambi tickt in der Mitte fast aus, weil der komplett frei im Rückraum steht, so an der 16er-Linie und halt den Ball fordert, dass er ihn hinpasst. Und Beste kümmert sich halt nicht drum, legt ihn sich auf links und macht den dann halt. Deswegen, er hat dann alles richtig gemacht in der Situation. Aber man merkt, Mansambi so, ich glaube, so ein bisschen den Ehrgeiz an, hey, nach der Ballberührung so doppelpassmäßig den zu machen, hätte er, glaube ich, sehr gefeiert. Das war sehr lustig. Und Julian, wolltest du noch was dazu? Und als zweites, sehr, sehr geil, das Tor fällt, Julika lässt dreimal Beste ausrufen und dann fängt die Süd an, Noah Atubolu Gesänge anzustimmen, um ihn nochmal richtig zu feiern, weil letztendlich dieses Tor halt nicht entsteht. Natürlich nicht, wenn der Ball im Tor gelandet wäre davor, aber auch wenn der Ball vielleicht, wenn es ein Abstoß gewesen wäre oder so, sondern dass er ihn halt so ablegt, dass daraus wirklich direkt der Konter passieren kann und der SC auch mal ein Kontertor schießt. Ist halt wirklich darauf beruhend, dass er diese krasse Parade ausgepackt hat. Und das wurde richtig gefeiert. Und ich glaube, er hat das auch sichtlich genossen, dass er das noch Gesänge für ihn gab, wo man gerade das 1-0 geschossen hat.
Geil. Ich fand noch bei, also ich verstehe Mansambi so ein Stück weit, aber ich würde erstmal sagen,
wenn er steht das, nicht so gut.
Ja, genau. Also wenn das kein Tor wird, müssen wir darüber reden, dass kollektiv Grifo, Mansambi und Matanovic die schlechteste Raumaufteilung machen, die ich vielleicht je gesehen habe. Das ist unfassbar.
Ich habe das Bild genau hier auf meinem zweiten Bildschirm vor mir und keiner läuft auf den zweiten Pfosten durch.
Also Grifo kommt vom zweiten Pfosten und läuft weg in den zweiten Pfosten, also zum ersten, wo Matanovic hingeht und wo Mansambi unmotiviert im Halbraum, also unmotiviert nicht offensichtlich, aber so halt hinten steht und sich dann meldet, obwohl da gar kein Passweg ist und wenn der Ball zu ihm gepasst worden wäre, wäre Matanovic dazwischen gegangen. Also es gab keine Welt, in der dieser Ball bei Mansambi landet. Wenn jemand zum zweiten Pfosten gezogen wäre, wäre das schon deswegen gut, weil selbst wenn der Ball nicht reingeht und abgeprallt wird, sollte da jemand stehen, um ihn einzuschieben. Also die machen es alle toll vorher, aber Beste macht wirklich das einzig Richtige in der Szene, weil vielleicht kannst du ihn ablegen auf Matanovic, ist aber auch keine bessere Schussposition per se, und weil du dann vier Bremer dazwischen hast. Und also
vielleicht denken sie, bitte pass, du triffst doch eh nicht.
Ja. Es gibt halt schon einen Grund, würde ich sagen, warum man in Konterausführungen nicht so erfolgreich ist in letzter Zeit. Vielleicht kann man es so sagen.
Oh, positive, egal. War es gar nicht. Matanovic in der Szene sehr gut, weil er erstmal als Neuner anspielbar ist und dann den Ball auch direkt auf Beste rausspielt. Also das ist so das, was man irgendwie sich von ihm erhofft. Und ich möchte sagen, das ist ein kleiner Vorgriff, dieses Mansambi-Gestocher in den Zweikämpfen ist übrigens genauso ein Gestocher, also diese Art der Zweikampfführung, die in ähnlicher Art und Weise später auch nochmal diskutiert wird. Also er hat halt diese rustikalen, ich versuche mal den Pressschlag zu gewinnen und ich versuche meinen Fuß da reinzubekommen, um irgendwie da noch dran zu kommen. Und wir wissen nachher, der Bremer rutscht weg und bla 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 und er trifft ihn halt, aber das sind halt diese Zweikämpfe, die dann auch entstehen und die auch seine Qualität sind.
Ich würde gern, weil du es gerade erwähnt hast, das kurz nutzen, um genau das nochmal herauszustellen von Matanovic, weil das ist was mir gestern sehr, sehr stark aufgefallen ist, dass das ein ganz klarer Plan war, diese langen Bälle wirklich auf Matanovic zu spielen. Also auch sehr häufig hat man das von Atubolu gesehen oder auch durchaus aus der Innenverteidigerposition heraus. Das schien schon so ein bisschen Gameplan zu sein und ist jetzt per se nichts Neues. Also diese langer Ball auf beispielsweise Höhler, der den dann ablegt, ist jetzt auch nichts Neues, hat man beim SC häufiger gesehen. Ich finde aber, dass Matanovic da immer besser reinkommt in diese Rolle, da wirklich versucht, diese Zweikämpfe anzugehen, in die Kopfballduelle zu gehen und so. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und so langsam kommt Matanovic in dieses Spiel vom SC rein. Ob das jetzt per se vielleicht immer was Gutes ist und ob man sich vielleicht auch mal was anderes wünschen würde, wie man vielleicht solche Sachen angeht, ist eine andere Frage. Find aber, find das sehr, 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 sehr cool, wie er dort wirklich reinkommt.
Yes, absolut. Wird später auch nochmal Thema in Unterzahl und dass er trotzdem als Zielspieler gebraucht wird und so. So. 3 Minuten später gibt's die nächste Großchance oder eigentlich die letzte Großchance vom SC in dieser Halbzeit und das ist die Flanke von links von Günni, wo wieder Matanovic sich sehr gut hochschraubt und da ist er, glaube ich, auch der einzige Kaderspieler, der den so mit Kopf gefährlich aufs Tor bekommt bei so einer Flanke mit Getümmel im Strafraum. Also das sehe ich auch von dem Höhler nicht und ja, von irgendjemand anderem sowieso nicht, Ginter vielleicht oder so, aber man merkt richtig, dass er in aufsteigender Form ist. Super Parade von Backhaus. Und genau, da hatte man dann das Gefühl, oh, geil, gute Phase, beim SC läuft's. Und so sollte aber der Rest dieser ersten Halbzeit nicht wirklich laufen. Ich war schon ein bisschen genervt, dass man da gegen ein schlechtes Bremen nicht mehr draus macht.
Es war auch, also direkt danach hat ja dann auch Bremen sogar die Chance zum Ausgleich, wo der SC wirklich in der ganzen Restverteidigung total unkoordiniert wirkt. Und ja, also ich kann am Schluss dann gar nicht jetzt irgendwie individuell sogar sagen, wer jetzt der per se falsch war, aber da stand man einmal richtig schlecht und da hätte Bremen eigentlich den Ausgleich auch machen müssen. Das ist aber schon fast unrepräsentativ, weil da Bremen es tatsächlich mal gut ausspielt mit der direkten Weitergabe und so. Und also Ausgleich machen müssen, ein bisschen zu hart, weil der Abschluss ist natürlich dann aus viel zu spitzem Winkel, aber vom Angriff her war da genug Platz, um was Besseres draus zu machen. Aber ansonsten ist es ja wirklich eigentlich für den Rest der Halbzeit, kannst du fast sagen, passiert höchstens was in der Theorie, nämlich dass du Situationen hast, wo du denkst, ah, hier könnte was gehen und dann geht halt nichts.
Es gab so eine Szene, die steht nicht in meinen Notizen, das war auf rechts ist Bremen durchgebrochen und sie haben erstmal nicht abseits gepfiffen und dann hat Ginter ziemlich resolut verteidigt in der Restverteidigung. Und da ist Günni ziemlich ausgerastet, dass der Linienrichter nicht direkt abseits gepfiffen hat, weil es irgendwie ein Meter war oder so. Egal, Linienrichter eh noch Thema spielen. Aber ich kann vielleicht noch eine Szene von Freiburg erwähnen mit Günni, wo Grifo, ich habe ja gesagt, wir sehen heute gestern gegen Bremen Revival vom linken Anker, ganz so krass war es nicht. Aber Grifo hat einmal einen langen Ball die Linie runter auf Günni gespielt, wo Günni hinterher rennt. Und ich weiß nicht, welcher Bremer das rechts war. Müsste ich jetzt die
Aufstellung. Ich glaube, das war auch wieder Malatini.
Okay. Der macht's nicht gut, möchte irgendwie zum Torwart zurückpassen und Günni riecht den Braten und rennt hinterher. Da kann Günni tatsächlich mit ein bisschen, also ja, er hat einen 60-Meter-Sprint hinter sich, aber
da geht schon mehr. Ich meinte im Block, vor 5 Jahren hätte Günni beide Bälle jeweils erlaufen. Also erstens den auf der Seitenlinie wäre er vor Malatini am Ball gewesen und auch in der Situation wäre er noch 2-3 Schritte vor Backhaus da gewesen, um den Ball halt doch noch besser nach innen zu bringen.
Ja, er kommt ja sogar noch dran, aber dann ist Backhaus schon da. Ist bitter.
Allgemein muss man vielleicht schon krass, also Backhaus ist wirklich kein schlechter Keeper. Ich finde, er hat sehr, sehr gute Bewegungen und gutes Verständnis, wie er sich bewegen muss. Finde ich schon, also schon einer der sehr, sehr guten im Bremer Team auf jeden Fall.
Und es gab eine Phase, wo Freiburg tatsächlich mal das geschafft hat, was man dann machen muss eigentlich, wenn man schon nicht zu großen Chancen kommt, nämlich einschnüren. Was aber ja die große Schwäche ist, dass man das im Ballbesitz fußballtechnisch nicht gut genug hinbekommt, aber dann auch nicht gefährlich genug wird im Umschalten. So in der 30. Minute oder so kurz davor war es mal wirklich so, dass man minutenlang sich immer langsam weiter vorgespielt hat an den Strafraum. Dann war es auch, dann hatte Ogbuster da den Ball an der Torlinie quasi. Aber dann wollten 3 Freiburger irgendwie das Ding zurückpassen und er ist stattdessen dann einfach mal durch und hat dann die Ecke rausgeholt, was ich jetzt auch nicht schlecht fand oder sowas. Das waren so die Szenen, auf die man sich konzentrieren konnte, weil halt wirklich zwischen Minute 18 und 45, wo dieser Schussversuch von Eggestein kommt, gibt es keinen Abschluss. Also das war schon eine brutal langweilige Halbzeit.
Ja, ich habe mich da ein bisschen vom beste Tor und von der Matanovic-Kopfball. Ich hatte das ein bisschen positiver dann kurz in Erinnerung, aber es war dann schon auch eine lange Phase, wo nicht so viel ging. Das muss man schon sagen. So, zweite Halbzeit. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man schlecht aus der Halbzeit kommt. Das hatten wir ja oft thematisiert. Aber wir müssen dann halt ziemlich schnell über die 50. Minute sprechen. Ja, sehr kontrovers diskutiert. Der Ball, also es, ich weiß gar nicht, wie die Entstehung genau ist. Ich habe es jetzt gar nicht mehr ganz vor Augen, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall endet das da darin, dass Mansambi, ich glaube, eine Ablage von Matanovic mit der Brust und dann im Block sich erkämpfen möchte. Und der Bremer Gegenspieler eben auch sehr resolut reingeht, ausrutscht dabei und Mansambi beim Versuch zu blocken, den Ball zu bekommen, wie auch immer, das ausrutschende Bein eben voll trifft im Wadenbereich. Also natürlich Sohle und natürlich oben an der Wade am Bein und so. War auch verletzt dann, aber genau, wie seht ihr die Situation? Es gab dann Eingriff vom VAR, also erstmal lange nicht. Dann lag der Spieler lange und dann wurde er irgendwann rausgeschickt. Und als er dann rausgeschickt wurde, haben wir wahrscheinlich schon alle das Schlimmste befürchtet, Paddy.
Stadioneindruck war im ersten Blick von mir scheiße. Und zwar wirklich genau dieses, oh, ich glaube, er hat ihn scheiße getroffen. Also wirklich reine Trefferbild-Intensitätsgeschichte. Hab dann aber gehofft, dass ja, Aytekin es einfach komplett gesehen hat und gedacht hat, ja, okay, weil die Situation war jetzt kein, ich hau jetzt jemanden komplett von der Seite weg im Mittelfeld oder so, wie es so häufiger bei, wie es auch mal so bei Chico beispielsweise gegen Waldschmidt. Ich ziehe das immer so gerne ran, weil es einfach so, so, ich hau den jetzt um oder so. Und es war jetzt auch, es war keine Foul-Intention in dieser Situation. Es war halt Gestocher vorm Strafraum und man sieht halt ganz klar, wie der Prima-Spieler reinrutscht letztendlich oder halt wegrutscht. Und letztendlich Mansambis Bein dorthin kommt, wo dieses gerutschte Bein halt auf einmal unter ihm ist.
Er gibt auch direkt gelb, oder?
Er gibt auch direkt gelb. Zim holt Mansambi zu sich. Also Mansambi geht auch direkt weg, weil er weiß auch, scheiße, ich habe ihn halt getroffen. Aytekin beordert ihn zurück, redet mit ihm, gibt ihm die gelbe. Und da habe ich gedacht, ja, okay, Glück gehabt. Hoffentlich schaltet sich der VAR nicht ein. Dann war es einfach, weil es von der Situation für mich kein rotwürdiges Foul war. Als dann natürlich der VAR, als so das Ding kommt, dieser Sound und Video Assistant Referee angezeigt wird, Aytekin rausgeht, dann wusste ich ja, okay, dann wird das jetzt zwangsläufig rot geben, weil dann ist nämlich genau dieses Intensitätsthema dann wahrscheinlich das Relevante. Ja, aber das hat, ich glaube jetzt, ja, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich glaube, wenn man es sieht, würde ich sagen, es ist vertretbar, die Entscheidung, und man kann rot geben. Wahrscheinlich muss man auch gemessen an der aktuellen Regelauslegung alleine durch diese Intensität und das Trefferbild rot geben. Find aber halt trotzdem, und so kam es halt irgendwie rüber, es wird halt nur der Treffer halt angeschaut, dann in der Situation oder bei der Überprüfung am Bildschirm in Zeitlupe. Und dann vergisst man halt quasi so alles vom Rest der Situation, weil eben, du hast es vorhin schon erwähnt, Alex, Mansambi geht da halt einfach in den Zweikampf rein, aber ohne jegliche Intention, ihm das Bein durchtreten zu wollen, quasi. Und das ist ein richtiger Unfall, der letztendlich passiert. Und wie gesagt, ja, aktuelle Regelauslegung kann ich verstehen, aber in Echtgeschwindigkeit und wie die komplette Dynamik dieser Situation war, fände ich durchaus, dass halt dieses, okay, ich gebe die gelbe Karte dafür, in diesem Moment hätte ich auch wirklich verstanden.
Ja, also ich würde zwei Sachen, glaube ich, da unterscheiden. Das eine ist erstmal, was kann man Mansambi vorwerfen, und das andere ist halt am Schluss, was gibst du dann? Und ich würde tatsächlich sagen, kannst Mansambi nicht groß was vorwerfen. Er macht dann nicht wirklich was falsch. Man kann aber auch manchmal einfach Pech haben und dann fliegt man vom Platz. Ne? Also das ist dann hart und unbefriedigend, aber das ist manchmal im Fußball so. Weil, also er setzt ja, also er geht ja mit dem Fuß rein. Ich fand den Vergleich sehr gut, Alex, dass du gesagt hast, hier, das ist nicht unähnlich beim 1-0 generell oder so, bei solchen Stochereien.
Es ist halt seine Art der Zweikampfführung.
Genau, das macht es ja noch nicht per se.
Aber ja, voll.
Ja. Und da ist ja ein Ball, der ist los und so weiter. Und man sieht ja, wo ist das Standbein? Das sieht man ja beim Gegner. Der wird das Standbein jetzt neben den Ball setzen, weil das macht man ja auch, das macht er ja auch, will er ja auch. Und dann gehst du ja entsprechend dann mit deinem Fuß ne, also instinktiv, da denkst du jetzt nicht drüber nach, aber das ist ja eine logische Bewegungsabfolge, wo macht der eine, wo steht der eine, wo mache ich dann den Fuß hin und so. Und da, wo man Sambi hingeht, wäre der Gegenspieler nicht gewesen, wenn er nicht ausrutscht. Das heißt halt leider nicht, dass wenn du ihn so triffst, man dann nicht trotzdem mit VAR halt eine rote Karte gibt. Ich finde, den Jonas Friedrich hat das eine Standbildrote oder eine VAR-Rote genannt. Das stimmt. Glaube ich, da gehe ich voll mit. Wir sind aber halt in Zeitalter des VARs. Ich würde Paddys Punkt nochmal stark machen, den Patrick auch nochmal gesagt hatte. Also das ist halt das Unding des VARs generell, dass man nicht ein einziges Mal einfach die Szene sich anschaut, sondern wirklich nur in ihre Einzelteile aufgeteilt. Das war am Anfang ein explizites Versprechen, auch von jetzt DFB Feuerherd hat es auch mal gesagt, dass man sich Szenen natürlich in Realgeschwindigkeit anschauen muss. Das passiert nie. Aber ich denke einfach, wenn du dann siehst, okay, er trifft ihn so hart, dass man dann sagen kann, ja, muss ich rot für geben. Ist nicht toll, dann kannst du fragen, ist das eine klar genuge Fehlentscheidung? Aber wenn du rausgebracht wirst, weil er sagt, hey, ich habe, mein Antigen sagt, ich dachte, er trifft ihn am Fuß oder so, und der VAR sagt, nee, der trifft ihn oben am Schienbein quasi, dass du dann rausgeschickt wirst, ist, glaube ich, jetzt nicht gegen die Regeln oder sonst irgendwas. Dann muss man auch mal mit leben können, auch wenn es eine sehr bittere Karte war.
Ich finde Overrulen halt einfach hart vor dem Hintergrund, dass er ausrutscht und reinrutscht. Und er kann ihn ja auch hart treffen. Also der ausrutschende Spieler kann ihn ja auch hart treffen, dadurch, dass er ausrutscht und so. Naja.
Ja. Ich glaube, man kann halt nicht von, also ich glaube, Aytekin einfach, man kann verstehen, warum auch die Entscheidung so getroffen wurde, und ich glaube, da kann jetzt auch ich mal ausnahmsweise nicht meinen Verpfiffen rausholen, weil ich finde, das ist schon... Ich heb's mir vielleicht noch auf, genau. Und find's, wie gesagt, ich find's auch regeltechnisch und so, wie es angewandt wird, einfach in letzter Zeit, finde ich es okay. Aber es ist halt so bitter, weil es ist jetzt die zweite rote Karte von Mansambi in dieser Saison. Die erste war schon...
Der Treter aus Freiburg.
Der Treter ist so. Das hohe Fuß gegen Stuttgart war es ja, glaube ich, in der Hinrunde. Das war schon sehr bitter, einfach, weil da war es eher so, boah, Mansambi, musst du da in der Nachspielzeit noch so hingehen? Also das war so ein bisschen Dummheitsrote. Da war aber die Intensität und das Trefferbild nicht groß. Und jetzt ist halt die zweite irgendwie unglückliche rote Karte für ihn in dieser Saison. Aber weil er jetzt auch in dieser Saison schon eine rote Karte hatte, könnte sich das jetzt auch nochmal auf die Strafe auswirken. Dann ist er sowieso gerade in einer kleinen Talfahrt, so leistungstechnisch, und nicht mehr ganz so gut wie letztes Jahr. Es ist einfach sehr bitter. Und das nervt mich an der Situation, glaube ich, viel mehr als die rote Karte selbst. Ja, weil es einfach für den Jungen einfach super schade ist, weil er hat sich, wie Julian auch gerade schon meinte, eigentlich in der Situation gar nichts vorzuwerfen. Er macht dort meiner Meinung nach auch nichts falsch.
Ausgeruhter Mansambi für die Pokalwettbewerbe, Jungs. Ist alles gut.
Ja, ich meine, jetzt kannst du vielleicht können wir einen kurzen Ausblick auf Dienstag, den kannst du jetzt halt 90 Minuten...
Ja,
länger wird dieses Spiel nicht dauern, einsetzen. Und da kann er alles richtig ausballern, weil er die Wochenende danach ein bisschen frei hat.
Letzte kleine Gedanke, ich fand's gut, ja, dass Aytekin ihm die rote Karte direkt gibt und dann erst erklärt, weil ich hasse es, wenn du auch noch diese Rede hältst und ihm dann auf die Folter spannst und dann sagst, und das ist jetzt rot. Also das fand ich gut, kleines Detail.
Allerdings kleines Downgrade direkt davon, für Mansambi ist das cool und für die Mannschaft, aber wenn dann danach nochmal die Durchsage im Stadion kommt, wo gesagt wird, nach Ansicht der Bilder gibt es eine rote Karte. Ja, wow, danke, das haben wir gerade gesehen.
Ja, das hat er auch schon besser gemacht. Da hat er auch schon mal mehr erklärt und so, sag halt, so wie er ihn trifft, muss man rot geben, was für sich.
Also es ist sowieso was, glaube ich, immer noch, es gab, ich weiß gerade nicht mehr, es war vor ein paar Wochen mal so was sehr Cooles, wo es halt eben noch ein, zwei Sätze mehr gesagt werden. Und das würde ich mir schon gerne wünschen, weil ja, wie gesagt, ja, nach Ansicht der Bilder ist eine rote Karte. Ja, danke. Ich glaube, das haben wir jetzt hier alle verstanden. Sag uns doch vielleicht noch einen Satz. Die Intensität und das Trefferbild war deutlich höher als er war. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Würde ich mir noch, glaube ich, ein bisschen mehr wünschen, weil, wie gesagt, Informationsgehalt ist nicht mehr als die Anzeige, die an der Anzeigetafel steht, dass die finale Entscheidung rot ist.
So. Der SC stellt danach um. Es gab einen kleinen Schuss von Keke Top kurz davor noch, aber in dieser Zwischenphase, aber den kann man ignorieren. Der SC reagiert und wechselt Grifo aus, was ich total verstehen kann, in Unterzahl gegen den Ball, und bringt Yuito. Wir werden nachher über ein paar Szenen, oder es liegt auf der Hand, dass Yuito in diesen 30, 40 Minuten sehr, sehr wichtig war, weil auch mit Mansambi dann jemand fehlt, der Ballkontrolle und Ballhalten und Umschaltmomente initiieren kann. Und Yuito war da sehr wichtig dann ab irgendeinem Zeitpunkt. Fand ich einen guten Wechsel, auch dass man so schnell reagiert hat. Und man hat es ja dann sehr oft, es war schon fast ein 5-3-1, also Beste, Ogbus ist oft reingerückt ein bisschen mehr und Beste hat ein bisschen mehr die rechte Seite hinten beackert. Und dann haben sie zu dritt vor dieser Fünferkette verteidigt und Matanovic war halt noch vorne drin. Aber man weiß ja auch bei Matanovic, dass er jetzt nicht der Konterstürmer Nummer 1 ist. Also ich fand's aber okay vom Ansatz her.
Ja, voll. Man hat Schuster dann direkt gesehen bei der roten Karte, zeigt dir das 5-3-1 an. Und dann siehst du auch sehr schnell, dass eben Beste quasi auf der rechte Schienenspieler wirklich wird, Ogbus in die Innenverteidigung reinrückt.
Diese habe ich nicht gesehen und trotzdem perfekt gesehen.
Ja, perfekt. Eben. Also Eggestein übernimmt die eigentlich alleinige 6 und Yuito und Osterhage dann so eine Doppel-8-Position quasi. Finde ich mal, hat sehr, sehr schnell in diese Struktur gefunden. Das fand ich wirklich positiv, weil es ist ja häufig so nach Platzverweis, die ersten Minuten können manchmal sehr, sehr wild sein. Finde ich, kam man sehr, sehr schnell rein.
Genau, dann gab es eine Großchance von Freiburg noch, Freistoß von Beste. Und was Eggestein da macht, ist wirklich, wirklich richtig gut. Sich den mit dem Rechten auf dem Linken legen und dann mit dem linken Volley abschließen. Boah, da hätte ich ihm sehr ein Tor gegönnt für die Aktion. Und dann gab es eigentlich die eine Großchance von Werder, die herausgespielt wurde, wo man nicht gut in der Abstimmung war, die dann aber am Ende abseits war. Wo Njinma quasi zwischen Rosenfelder und Ginter durchrennen kann und allein vor Atubolo auftaucht. Er macht ihn nicht. Er steht auf dem Abseits, aber er macht ihn auch nicht. Also
er macht ihn nicht, gelaufen. Weil er nicht, wie du es dir immer wünschst, einfach den Chipball spielt.
Ja.
Weil man auch ein bisschen Respekt vor Atubolo hat, wenn er da so stabil steht, sag ich.
Das stimmt. So. Ich glaube, man kann fast in die 68. Minute direkt gehen, weil dann Makengo und Jung für Beste und Günther kommen. Das war dann selbst auch mein Moment, wo ich nervös wurde, weil ich dann nicht mehr so, also das war schon sehr defensiv für Günther und für wen kam er noch? Für Beste.
Ja, doch, Günni, Beste und Günther. Raus, Jung, Makengo rein.
Genau. Und man hat dann Beton angerührt. So, jetzt möchte ich mit euch die Diskussion führen, weil ich kann das verstehen, dass man das tut, weil der Gegner nicht Bremen, der Gegner ist nicht Bayern oder, keine Ahnung, von mir aus auch Stuttgart oder Leipzig oder sowas, wo man dann denkt, das wird auf Zeit bestraft und man muss auch irgendwie Akzente nach vorne setzen. Und ich finde, man hat das über die ganze Dauer so gut verteidigt, dass Bremen kein Feuerwerk an Chancen hatte oder hochkarätige Chancen hatte, dass das gefährlich wurde. Ich verstehe das, dass man das macht. Ich glaube, die Diskussion ist, dass man, wenn man dann für Entlastung sorgen hätte können, das zu schlecht gemacht hat und den Ball zu schnell verloren hat. Aber dieses, oh mein Gott, jetzt rühren wir Beton an in der 60., 70. Minute und alle so, das wird niemals reichen. Jetzt kassieren wir gleich Tore von Werder Bremen und oh Gott, Drama. Das kann ich halt nicht nachvollziehen, weil ich kann den Ansatz total verstehen mit Mansambi roter Karte und so weiter und so fort.
Ja, ich stimme eigentlich auch größtenteils zu. Ich glaube auch direkt vor dem Wechsel ist ja eigentlich noch die große Bremer Chance nochmal, wo dieser lange Diagonalball zu, ich glaube Mangula kommt, der Beste dahin kommt und dann ballert er ihn da drüber. So, und das passiert danach einfach gar nicht mehr. Also so eine große Chance hat Bremen nicht nochmal. Das ist gut. Es ist halt schon gleichzeitig dann die Frage, kannst du gut damit leben, dass du die Spielkontrolle komplett hergibst und sie dich halt nur noch einschnüren? Weil dafür fand ich es dann doch ein bisschen arg lange. Erfolg gibt recht, von daher, was soll ich da jetzt am Schluss sagen? Aber es war schon, dass eine halbe Stunde mit Nachspielzeit du irgendwie jetzt durchhalten musst, wenn die nur noch an deinem 16er stehen sollen, wie es dann eine Weile lang ja auch aussah. Dann irgendwann stolpert auch so eine Mannschaft mal rein oder halt das Problem, du kriegst dann irgendwie 15 Flanken und irgendeine landet mal in der Hand oder so. Also du lädst natürlich schon einfach auch einen Zufall ein. Gleichzeitig, wenn man es dann so gut wegblockt, wie man es am Schluss immer wieder gemacht hat, ja.
Aber es ist ja auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass wenn man mehr aufmacht und sich mehr traut, dass dann eventuell größere Chancen entstehen als die 15 Flanken und die etc., die dann halt reinfliegen und die man weggeblockt kriegt. Also, ja.
Ich bin eigentlich komplett bei euch. Ich war erstaunlich wenig nervös im Stadion. Ich bin eigentlich jemand, der sich dann irgendwann anfängt, auch umzudrehen, weil ich es nicht mehr aushalte. Ist mir gar nicht passiert gestern, weil ich fand Bremen nicht gefährlich genug. Und weil ihr oder der sehr große Teil ihres Gameplans war halt, wir ballern das irgendwie Flanken in den Strafraum. Natürlich kommt da auch mal eine durch und dann kommt mal, gibt's auch mal eine Ecke, wo jemand zum Kopfball kommt oder so. Aber ich fand's sehr konsequent und wahnsinnig konzentriert verteidigt. Und zwar auch nicht nur von der Fünferkette hinten, sondern auch von Eggestein beispielsweise davor, der in der Phase dann, finde ich, deutlich besseres Spiel gemacht hat als noch in der Phase, wo man noch zu elf war. Hab mir nur irgendwann gewünscht, dass Höhler kommt für Matanovic, weil Matanovic dann irgendwann so ab der 70. wirklich in der Luft hing ein bisschen und gar keine Entlastung mehr möglich war. Und ich habe gedacht, boah, jetzt so ein Höhler, der zwischendurch mal die Bälle festmacht und sich fallen lässt und so richtige scheiß eklige, für den Gegner nervige Fouls gepfiffen bekommt.
Dass eine Minute von der Uhr geht.
Genau, das hätte ich mir einfach, glaube ich, ein bisschen früher gewünscht. Aber ansonsten muss ich sagen, ich hatte da nie Angst, auch weil halt wir auch gestern super stabilen Atubolo im Tor hatten, der halt auch dazu geführt hat, dass jede ansatzweise gefährliche Situation, wenn man so was davon sprechen kann, halt auch komplett entflacht hat.
Was halt dazu kam, ist der erste Stürmer, also die Aufgabe des Stürmers dann beim SC war ja irgendwann wirklich nur noch das undankbare Daueranlaufen, weil sich Bremen ja den Ball dann 40, 35 Meter vom Tor zuspielen kann und der Neuner musste halt quasi wirklich jeden Weg zugehen und immer wieder dumm anrennen. Und wisst ihr, wen ich mir da gewünscht hätte? Gestern, den wir nicht einwechseln konnten, wäre ja Adamu gewesen, der da tatsächlich gut gepasst hätte, fand ich. Aber gut, war dann auch froh, als irgendwann Höhler kam. Aber Höhler vor 3 Jahren wäre die beste Wahl für die Situation gewesen. Und ich fand, das hätte eigentlich ein Adamu gut gemacht zum Dauerstressen.
Genau, die größten Chancen, die rauskamen, waren dann am Ende doch irgendwelche Fernschüsse von Schmid. Den einen hält Atubolo safe, den anderen, der wird abgefälscht, den kriegt er noch um den Pfosten gelenkt. Guter Atubolo, hattest du gerade schon erwähnt, aber es war jetzt, wie gesagt, kein Chancenfestival mit krassen Chancen. Der SC hat andersrum versucht über Matanovic, der hat dann einmal direkt den Abschluss gesucht und einmal jetzt vor der großen Chance von Yuito, wo wir jetzt drüber reden. War der lange Ball auch auf Matanovic, der den Ball erstmal gut und kantig festmacht, obwohl er ziemlich ausgepowert war. Am Ende landet der Ball bei Makengo links hinten, der schlägt einen Diagonalball auf Yuito und seinen Gegenspieler Agu. Beide ziehen, am Ende setzt sich Yuito durch, macht einen wunderschönen zieht nach innen, macht einen wunderschönen Abschluss mit links flach ins lange Eck, also Träumchen. Und der Linienrichter nach Torjubel. Ihr habt schon gejubelt, ne, Paddy?
Ja.
Oder habt ihr es direkt gesehen? Wie sah es aus mit dem Linienrichter?
Ich habe mich gewundert, dass das Tor, das nicht direkt abgepfiffen wird. Ach so, okay. Weil in erster Sicht bei mir, ich sehe halt, also man hat von unserer Position den Zupfer halt von Yuito, sieht man halt perfekt und man sieht Agu fallen. Dass davor ein Zupfer an Yuito sehe, habe ich beispielsweise gar nicht gesehen, erst danach. Und da habe ich gedacht, ja gut, boah, nervig, weil das ist schon sehr wenig. Und dann lässt er es ja laufen und es kommt auch keine Fahne vom Assistenten irgendwie. Und da habe ich gedacht, ja, okay, krass, dann war vielleicht mein Blick doch nicht so falsch, weil er schon sehr, sehr einfach gefallen ist. Ja, geil, und dann habe ich gejubelt. Und dann sieht man eben, dass Aitekin raus zum Linienrichter geht, mit ihm nochmal quatschen und das Tor dann zurücknimmt. Und dann fand ich es in dem Moment sehr hart. Weil, also wie gesagt, man sieht diesen Zupfer ganz klar, aber ich habe dann gedacht, boah, das ist halt schon sehr wenig. Und dann pfeift's halt. Also da, für mich gab es halt nichts, was dafür gesprochen hätte, dass es überhaupt gesehen wurde. Also da, oder dass es gesehen wurde und gesagt wurde, passt. Weil eben der Schiedsrichter erhält hoch seine Fahne nicht und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann werden die es gesehen haben und bewertet haben. Und das war ja dann irgendwie nicht der Fall, sondern sie reden nochmal kurz drüber. Aitekin nimmt das Tor zurück, zeigt auf Foul. Und dass sich dann halt kein VAR einschaltet, fand ich dann, vor allem jetzt, nachdem ich es nochmal gesehen habe, finde ich halt absolut vogelwild. Und ja, da wurden wir verpfiffen.
Julian, also, Skandal.
Ja, schon, tatsächlich. Aber ich verstehe, dass tatsächlich medial ging es ja komplett auseinander. Sky war bei, das kann man nie im Leben pfeifen. Und wenn, dann ist es vorher ein Foul. Also haben sie nicht ganz so gesagt, aber ungefähr in die Richtung. DAZN habe ich jetzt nicht gesehen, aber bei der Sportschau war es so, ja, klar, klarer Zieher von Yuito, alles richtig.
Und außer im Sportschau-Bericht heute, wo steht, dass beide Schiedsrichterentscheidungen falsch sind.
Oh, okay. Die reden einen, reden nicht mit dem anderen. ja, aber genau, ich glaube, das Problem ist dann, wer schaut auf was? Und wenn du auf diese Wiederholung schaust am Schluss, genau wie bei dir ja auch, Paddy, Yuitos Arm ist draußen, zupft am Trikot, ist wenig, aber wenn du es mal pfeifst, kannst du nicht zurücknehmen. Wenn du dann aber halt die Gesamtszene siehst und da ist jetzt auch die Kamera ja nicht im Zoom oder so, da musst du halt drauf achten, was er tut, ist ja, Yuito wäre frei quasi, wäre frei Richtung Tor, Agu weiß noch nicht genau, wo der Ball hingeht, krapscht ihn mit beiden Armen und das auch noch so bis an den Strafraumrand und dann ist Yuitos Arm noch kurz dran, er fällt nach hinten, nie im Leben ursächlich, aber gut, und erstmal vielleicht auch der Schuss von Yuito super geil, den so zu machen. Ja. Ansatzlos da ins Eck. Perfekt, wie beim Warmschießen. Genauer kannst du nicht machen. Und also ich für mich bleibt dann, vielleicht lässt er ihn gerade früh genug los, dass das dann nicht mehr gecheckt wurde oder sowas. Aber du musst eigentlich prüfen, okay, ist das eine Notbremse und ist das Elfmeter? Also das sind die beiden Optionen, die du sonst hast. Und wenn du es mal richtig prüfst, dann kannst du nie im Leben dazu kommen, dass das Hauptvergehen hier ein Stürmerfoul ist. Das kannst du einfach nicht entscheiden. Und das wurde ja aber auch nicht geprüft. Also die haben einmal vermutlich kurz gesehen, ja, Arm ist draußen, passt. Weil das ging ja von Aitekins Entscheidung, bis das ging weiter, waren es 5 Sekunden oder so. Die haben ja einfach nicht gestoppt.
Ja, und das hat wirklich, da bin ich voll bei dir. Ich check's halt nicht. Also dieses Foul von...
Die auch nicht.
Ja, also... oh, stark. Ja. Stark. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber doch, aber ich bin da voll mit dir. Ich verstehe halt nicht, wie, wenn man sich diese ganze Szene anschaut, dass Stürmerfoul die logische Konsequenz ist und das die Entscheidung ist, die keine Fehlentscheidung ist. Das, ich verstehe es nicht.
Ich glaube, ich sehe es sogar ein bisschen anders. Ich glaube, man kann nach VAR-Betrachtung, selbst dann kann man noch auf die Lösung kommen, dass der Zupfer von Yuito strafbar ist. Aber schau es dir halt an. Also ja, du musst es halt, also es ist viel zu wichtig, um es dir nicht anzuschauen.
Ja, aber es ist ja, also selbst das würde ich in Frage stellen, weil der Zupfer ist ja nicht mal ursächlich für den Sturz.
Also ja, nicht da bin mal ich da, ja bei, auch schon irgendwie clever vom Verteidiger um Zupfer gemerkt, sich fallen
lassen. Ja, aber das hat er nicht. Boah,
das darfst du als Verteidiger aber niemals machen. Da kriegst du musst sofort auf die Bank
setzen. Das ist es ja nicht mal, weil der Zupfer beginnt ja erst, als Agu eigentlich bereits im Fallen ist. Und das ist halt das, was mich dann, also jetzt nach Ansicht der Bilder fast noch verrückter macht, weil nicht mal das Stürmerfoul kannst du eigentlich sehen, weil er ja im Rückwärtslaufen quasi ins Wanken gerät. Und das, ja, das nervt mich, glaube ich, jetzt. Also im Stadion war meine Ansicht im ersten Moment erst wirklich, wie ich gedacht habe, ja okay, er zupft halt ein dummes Foul irgendwie, zieh doch nicht am Trikot irgendwie und reiß den runter. Jetzt, umso häufiger ist sie, umso mehr reg ich mich, glaube ich, drüber auf.
Mein Hauptproblem ist, dass Gesamtkonglomerat aus Mansambi wird overruled via VAR und Suzuki wird nicht angeschaut. Ja. Das ist, glaube ich, mein Problem. Das glaube ich auch einfach taktisch unklug vom Aitekin und VAR. Da kann ja auch Aitekin übrigens intervenieren und sagen, komm, wir schauen uns das jetzt an und gehen auf Nummer sicher.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn er halt aufs Ohr bekommt, ja, sehen wir auch so, fertig, vom VAR, dann machst du da auch nichts mehr, ne? Dann traust du dir. Er sagt ja, ich habe die Szene gar nicht gesehen danach bei beiden.
Und dann backt er seinen Linienrichter ab.
Und du sollst ja auch mit dem Ding auf den Platz gehen. Das ist halt nur dann besonders nervig, wenn du davor diesen VAR-Einsatz hast. Ich würde halt auch nochmal sagen, wenn du es dir nämlich ein paar Mal anschaust, dann hätte man nämlich auch ein paar mehr Kameraeinstellungen und dann würdest du, glaube ich, sehr gut sehen, dass Yuito quasi einen Reaktionszupfer hat, wenn man es so nennen soll, weil er halt umklammert wird, sein rechter Arm wird von beiden Armen gehalten und als dann Agu loslässt, lässt er halt noch nicht los. Und das ist beim Basketball auch oft so ein Ding mit, du erwischst immer den zweiten, also weil das erste Foul siehst du nicht und du siehst dann die Reaktionsfouls und so. Aber genau, wie du sagst, von mir aus, wenn es am Schluss dann so entschieden wird, bin ich immer noch sauer, aber dass man einfach direkt weiterspielt, es geht überhaupt nicht. Also das ist verrückt.
Den Reaktionszupfer möchte ich in mein Fußballvokabular mit aufnehmen, auf jeden Fall.
Was ich vielleicht noch nicht verstehe, ist auch so ein bisschen, wir hatten es vorhin so vom Thema auch, wie es wird etwas in einer Saison gepfiffen. Und bei Mansambi ist dann zum Beispiel, ja gut, so ist halt die aktuelle Regelauslegung. Aber halt genau diese Geschichte von Yuito, also wenn man sieht, was sehr häufig bei Standards und vor allem Eckbällen im Strafraum nicht gepfiffen wird, finde ich das halt krass, dass das jetzt gereicht hat. Und mit diesem Zen-Klopfer machen wir weiter.
Das war lauter für euch als für mich. Genau. Das Tor hat nicht gezählt. Es waren noch eine Viertelstunde mit Nachspielzeit, 20 Minuten mit Nachspielzeit auf der Uhr. Und es gab dann eine gute Kombination von Bremen auf der rechten Seite, wo sie irgendwie 3-4 gute Pässe hintereinander hatten und Nginman Fernschuss hatte, den Artur Bulova auch gehalten hat. Und dann hat man Höhler und Scherhand gebracht. Ich glaube, ich möchte insgesamt erstmal nochmal erwähnen, wie wichtig dann Duitu in dieser Phase wurde, weil er auch ein paar Mal sich den Ball geschnappt hat und einfach mal 1-2 Leute austribbeln kann, sich aufdrehen kann und seine Geschwindigkeit und seine Technik ausnutzen kann. Ja. Vielleicht an der Stelle, er wird am Ende sehr gut umgeflext. Das ist jetzt ein kleiner Vorgriff, aber wir machen es an der Stelle, weil ich über Duitu spreche.
Gibt ja auch nicht auch, so viel, was man sonst sagen
muss. Auch ohne Chance auf den Ball. Und das ist, glaube ich, die Szene, wo dann Schuster ausrastet und seine vierte Gelbe bekommt. Schuster ist gesperrt im nächsten Ligaspiel. Hat er dann nach Schlusspfiff irgendwie gecheckt? Wahrscheinlich. Aber das Foul gegen Juiz ist schon hart, auch ohne Chance auf den Ball übrigens.
Da hatte ich euch ja gefragt, ob es rot ist, weil Stadionssicht war das schon sehr heftig, weil er wirklich mit vollem, also klares taktisches Foul. Also ich glaube, das kann man grundsätzlich festhalten und sehen an der Intention. Er will einfach Juito zu Fall bringen, damit er eigentlich nicht frei durch ist. Aber es ist schon sehr hart. Also er ist von hinten, rutscht er damit mit Highspeed rein und trifft ihn halt echt auch so am Knöchel. Und in dem Moment hatte ich mal neben dem Gedanke, boah, ist es vielleicht rot, richtig Schiss, dass sich Juito halt dort verletzt hat. Das war für mich der Gedanke, der mich noch am meisten fertig gemacht hat, weil, boah, also Mansambi und Juito in einem Spiel zu verlieren, das, boah, nee, will ich mir gar nicht vorstellen.
Wir haben jetzt auch gar nicht so viel über ihn geredet, aber du hast ja gerade schon mal gesagt, Alex, also die mehreren Aktionen, das war teilweise halt wirklich wieder Wahnsinn. Also der hat ja einmal lässt er ja da vier Bremer einfach stehen, geht da alle durch die durch und bringt dann den Steilpass nicht, aber er sucht ihn halt, weil es wenn du jetzt hier irgendwas machst, dann musst du das Risikoreichste nehmen, weil du kriegst jetzt keine lange Ballbesitzphase mehr im Gegner und in Unterzahl und so. Finde ich auch dann korrekt. Also das war einfach super fun, ihm zuzuschauen und ja, was ein Junge.
So, dann mache ich jetzt noch das Thema Zeitspiel auf. Es gab einmal eine Ecke, die man kurz ausspielt, wo Höhler nicht den Körper reinstellt, sondern versucht, den Gegner anzuspielen und es ist einfach Abstoß. Also er trifft ihn halt einfach nicht. Das sieht immer saudämlich aus, wenn man diesen souveränen Move, ich schieße ihm gegen das Schienbein und da gibt's noch eine Ecke. Aber wenn man das nicht schafft.
Wenn man das Schienbein nicht trifft.
Genau. Da muss ich kurz Stadionssicht erwähnen, weil das einfach sehr lustig war. Weil davor macht man es ja noch sehr, sehr cool, um diese Ecke überhaupt erst rauszuholen. Und dann waren wieder ganz viele Fahnen da. Und ich sehe, dass Backhaus sich einen Ball schnappt und einen Abstoß passiert. Und ich habe die Szene bis jetzt noch nicht nochmal gesehen. Aber seitdem stelle ich mir den Gedanken, was zur Hölle hat man denn da innerhalb von 5 Sekunden angestellt, dass man A, den Ball so schnell verloren hat quasi und B, keinen weiteren Eckball oder Einwurf bekommen hat.
In der Kreisliga, wenn du der Verteidigende bist, wartest du dann immer drauf, dass er dich anschießt. Und in dem Moment springst du hoch, dass er unter dir durchschießt. Aber das hat der Bremer nicht mal gemacht. Also Höhler hat einfach nicht den Gegenspieler getroffen. Und dann kommen wir zum viel Schlimmeren und das ist der Freistoß links vorne, wo ein sichtlich verwirrter Derry Scherhand am Ball steht und man hat in der Fernsehkamera hat man in seinen Augen gesehen, dass er nicht wusste, was er machen sollte. Also soll ich schießen? Geht jemand zur linken Eckfahne? Soll ich einen Diagonalball zur rechten Eckfahne schießen? Keine Ahnung. Und ich bin ein großer Fan von, also das werden die meisten nicht hören wollen, aber ich kann das total nachvollziehen, wenn man ein geiles Zeitspiel macht und ein bisschen eklig ist und Atletico Madrid-Style macht und dem Gegner damit auf die Nerven geht. Ich kann dem was abgewinnen, aber das war so katastrophal schlecht, dass ich es nicht glauben konnte.
Selbst die Bremer waren ja verwirrt. Also irgendwie Aitken schaut dann irgendwie zu Scherhan, denkt, okay, vielleicht will er jetzt doch schießen, macht dann mit seinem Freistoßspray eine Mauer. Die Bremer wissen nicht, ob sie eine Mauer stellen wollen, stellen dann aber notgedrungen irgendwie zwei Leute da irgendwie hin. So, okay, vielleicht schießt er doch. Ich habe mir dann nur gewünscht, das wäre jetzt einfach ein geiler Move von Scherhan, kurz die Verwirrung ruhen zu lassen, zwei Schritte nach hinten zu gehen, einfach zu schießen. Weil wenn der Ball notfalls drüber geht, dann braucht Bremen auch noch mal ein paar Sekunden, bis der Abstoß ausgeführt wird.
Ja, wäre besser gewesen.
Ja, und dann passiert einfach so ein desaströser kurzer Ball. Ich weiß nicht, auf wenn es dann überhaupt war, aufs Eggestein war oder so. Und dann verliert man den Ball auch noch nach zwei Pässen. Also das war so bescheuert. Ich hab's wirklich, also Ja, schieß doch, schieß einfach. Wenn der Ball da noch im Winkel landet, tickt alle erst recht aus und sonst wird er halt gehalten. Du musst ja nicht mal jemand anders noch hinstellen, stell an die Verteidigung. Ja.
Also ich versuche ja die positiven Dinge daraus zu ziehen und ich bitte Julian Schuster und Team, dem SC einen Plan an die Hand zu geben, was man in solchen Situationen tut und das auch bitte eine halbe Stunde bei einer Videositzung ordentlich zu besprechen in allen Szenarien, Freistoß, Ecke etc. etc. Man kann auch einen langen Ball auf Atubolo zurückspielen, der wartet, bis er angelaufen wird und dann klopft er wieder nach vorne übrigens. Also es gibt 1000 Varianten, aber die halt nicht, bitte.
Vielleicht haben sie sich auch zu viele Varianten angeschaut und deswegen waren alle verwirrt.
Vielleicht. Ja. Man hat 1-0 gewonnen. Schuster war deutlich angezündet. Und ihr habt dann gejubelt. Gute Stimmung im Stadion, ne?
Ich gehört. Vielleicht da noch ein, zwei Sachen dazu. Es gab so in der Schlussphase mal einen Moment, wo es ein bisschen, wo wenig Stimmung rüberkam. Also es wurde zwar supported, aber irgendwie es hat nicht die Leute entfacht, obwohl es eigentlich so ein Moment war, wo man sich gewünscht hätte, dass vielleicht noch ein bisschen mehr gepusht hat. Und dann ist Schuster auch mal richtig ausgetickt an der Seitenlinie. Total geil, hat sich ihm nach einem erfolgreichen Tackling, war es dann, glaube ich, von Ogbus, richtig in Richtung Süd gewendet und versucht, die zu pushen, wegen einer Aktion, die auf der anderen Seite passiert sind. Und das war sehr cool. Das hat mich komplett abgeholt. Und ja, nach dem Spiel dann sehr coole Stimmung dann gewesen, cool gefeiert. Natürlich hier, wir holen den Pokal, wurde sehr lautstark dann gerufen. Vielleicht kurzer Shoutout noch eine Situation, die in der Halbzeitpause passiert ist. Es hat sich jetzt so langsam ja eingebürgert, dass das alte Stadionlied für uns immer vorn gespielt wird. Wurde wieder gespielt nach Sweet Caroline. Sehr cool, dass immer mehr Leute ihre Schals nach oben strecken währenddessen und dann auch die Stadionregie anfängt, die Leute zu filmen, während das Lied gesungen wird. Und nach dem Lied singt es dann die Fankurve letztendlich noch weiter. Vor, wann war es, gegen Köln beim letzten Heimspiel hat es noch geiler funktioniert, weil da war die Mannschaft dann auf dem Rasen, als das Lied zu Ende war und sie mussten das Lied abbrechen und die Fans haben dann weiter gesungen in die Halbzeit hinein. Diesmal war das Timing nicht ganz so gut, da war dann letztendlich für uns immer vorn schon vorbei und auch das Singen schon vorbei eigentlich, als die Mannschaft erst auf den Rasen kam. Aber trotzdem, wenn man das noch ein bisschen besser getimt bekommt und sich das einbürgert, ist das sehr, sehr cool, weil, wie gesagt, das machen immer mehr Leute mit, das singen immer mehr Leute mit und das ist einfach so ein tolles und schönes Lied.
Also als gegnerische Mannschaft einfach ein bisschen länger in der Kabine bleiben, um den Zauber zu nehmen, meinst du?
Ja, wahrscheinlich.
Nee, aber es ist cool, dass man das versucht zu etablieren. Ich habe noch eine Szene, die wir vergessen hatten. Ich glaube, die war aus der Anfang zweiter Halbzeit, müsste das gewesen sein. Auf jeden Fall haben sich Günther und Grifo sehr ordentlich gegenseitig angekackt und waren nicht einverstanden damit, was sie gegenseitig vorhatten. Und ja, also positiv gesehen, da brennt's noch und die wollen noch und aber ich fand's auch spannend, weil der linke Anker war jetzt auch nicht so gut, wie man das aus früheren Zeiten kennt und so. Ja. Fand ich erwähnenswert, war eine lustige Szene.
Sah auch sehr lustig aus. Also allgemein auch im Team gab's einige Szenen, wo es ein bisschen hin und her sich gegenseitig auch gemotzt wurde. Also es gab auch mal eine Situation, wo Ginter mit Ogbus und Rosenfelder mal sehr stark diskutiert hatte. Das war, glaube ich, noch in Halbzeit 1, war aber auch sehr cool. Aber gehört ja auch dazu. Also finde ich gut, wenn es danach dann auch in etwas Produktives umschwingt, passt das ja.
Reibung erzeugt Wärme.
Also mit so einem Spruch kannst du Cheftrainer von Eintracht Frankfurt werden, wenn ich die Pressekonferenz richtig verfolge.
Ist auch einfach wichtig, Blut zu riechen, wie die Haie in
solchen Situationen. So, du hast gerade Ginter erwähnt. Wir können zu den Spieler des Spiels kommen und halt noch Spielererwähnungen, falls wir irgendwelche nicht erwähnt haben, weil Ginter ist mit knappem Vorsprung Spieler des Spiels von unserer WhatsApp-Community geworden. Und finde ich auch verdient. Also es gab ja dann auf der Pressekonferenz die Abwehrkette bestand nur aus Fußballschülern-Diskussion und vor allem spielte ja dann mit Ogbus und Rosenfelder um sich herum und Makengo kommt auch noch rein und das ist schon er ist gerade schon mit Lienhards Ausfall, der Fels in der Brandung da hinten und hält den ganzen Laden zusammen. Das ist schon, also ja, mit Eggestein und mit Atubolo und so, aber in der Innenverteidigung Gold wert. Gute Saison.
Euer Spieler des Spiels hat Beste, vielleicht um das kurz vorwegzunehmen, endlich sein Tor geholt.
Patrick hat sich, hat nur die zweite Hälfte sehen können, soweit ich weiß, aber hat der Rosenfelder mir geschrieben.
Und du?
Oder ich entscheide mich für Yuito, einfach weil ich es so geil fand, wie er nach der Einwechslung als einziger irgendwie diesen Offensivpower mal bringen konnte. Und wenn das klappt und wenn die anderen mal mitmachen, dann sieht das so geil aus. Und er trifft ja zum legalen, fairen und gültigen 2-0. Und das lasse ich mir nicht nehmen.
Ja. Ich finde das sehr, ich finde das sehr, sehr gut, dass jetzt sowohl Rosenfelder als auch Yuito genannt worden sind, weil eigentlich war mein Plan gerade, ich lasse euch alles sagen und nehme dann den, der noch übrig bleibt. Macht es jetzt aber quasi trotzdem, weil
dann also, nimmst du Atubolo.
Ich nehme nämlich dann Arthur und dann darfst du entscheiden, Alex, wer es denn jetzt wirklich ist.
Ja, cool. Ich möchte einen Shoutout an Ogbus nochmal loswerden, der das echt sehr gut macht in seinen jungen Jahren und damit konnte man vor der Rückrunde auch nicht rechnen und es stand zur Debatte, ob man ihn abgibt oder nicht. Zum Glück hat man das nicht getan. Ich glaube, ich gehe dann am Ende doch mit Atubolo. Das ist schon wichtig gerade und nicht nur in diesem Spiel, sondern er ist gerade insgesamt in einer sehr guten Verfassung, die er hoffentlich noch weiter in den nächsten Monaten uns tragen kann.
Auch wenn also, er Dinge nicht hält, die vielleicht ein Nübel halten würde.
Sorry. Ich würde es auch nochmal generell stark machen, was er die letzten Spiele ja auch einfach macht. Das ist ja richtig, richtig brutal. Also das Augsburg-Spiel war, glaube ich, letzte Woche nicht so gut aussah, wenn ich mich richtig erinnere. Aber Köln, Stuttgart und Bremen waren auf jeden Fall alle sehr gute Spiele. Ich weiß gar nicht mehr, international war ja, glaube ich, auch nichts, wo man irgendwie meckern konnte.
Selbst in Lille hat er ja sogar auch wieder die Ecke beim Elfer von Giroud gehabt, beispielsweise, ja. Hat dort auch sehr, sehr gut agiert. Gefällt mir auch von seiner Körpersprache gerade sehr, pusht sich wieder sehr, sehr viel, nimmt das auch diesen Vibe im Stadion immer sehr gut auf.
Sehr, sehr cool. Ich glaube, er ist gerade so gut und man hat in der Verteidigung gerade so ein bisschen mit Lienhardt und so Ausfällen, dass er auf jeden Fall auch das Pokalspiel bekommt und nicht Florian Müller. Also ich glaube, da will man diese Stabilität in Berlin haben.
Interesting. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie man das vormachen wird.
Stimmt.
Aber ich glaube, durch diese Phase jetzt will man diesen Kern der Stabilität beibehalten. Wäre jetzt meine These, aber keine Ahnung.
Ja, es ist jetzt auch wichtig, den Marktwert vor dem Sommer nochmal zu steigern.
Gut, dann haben wir doch Atubolo mit 2 Stimmen, aber man merkt, es wurden einige Spieler genannt, die einen positiven Tag hatten. Und damit sind wir, glaube ich, durch mit der Spielbesprechung. Dann lasst uns mal als erstes über die Bundesliga sprechen, weil der nächste Gegner kein Bundesliga-Gegner ist. Julian, neuer Trainer in Frankfurt, hat es sehr gefeiert, wie seine Mannschaft
der Boss auf dem Platz war.
Also, wir können ja mal unsere Meinung generell zu Riera sagen. Also meiner Meinung nach hat das so Sandro Wagner-Vibes, die sich sehr schnell ausgelutscht sind und auch Spieler, könnte ich mir vorstellen, die dann irgendwann denken, was labert der eigentlich für eine Scheiße? Aber vielleicht ist das auch anders.
Also ich kann erst mal sagen, der Großteil der Eintracht-Fans hier, wie ich das wahrnehme, ist sehr angetan.
Ach.
Ich glaube auch, das wäre bei vielen Fanbasen erstmal so, weil er halt all die Sachen sagt, die erstmal cool klingen und diese Strafenliste, die jetzt auch, glaube ich, wirklich nichts Besonderes ist, wenn du die jetzt nicht so überbetonst, hat das doch jeder zweite Kreisligist, ich weiß nicht. Aber er sagt halt so Powersätze, die man irgendwie geil findet, wenn man darauf steht, dass jemand mit einem spricht, als wäre das ein LinkedIn-Seminar oder so. Also so ein LinkedIn-Post, den man zu Führungsqualitäten absetzt oder so. So liest sich halt wirklich jedes dieser Zitate. Und das kann ja trotzdem funktionieren, wenn er neben dem ganzen Geschwafel ein tatsächlich guter Fußballtrainer ist. Dann kannst du, glaube ich, auch so ein Buy-in von deinen Spielern kriegen. Und dann ist es auch ein bisschen egal, was du da schwafelst, solange das mit Überzeugung rübergebracht wird. Und deswegen würde ich gar nicht ausschließen, dass das funktioniert, was er da tut, aber die Vorschusslorbeeren, die er kriegt dafür, dass er sagt, dass er halt irgendwelche absurden Klischee-Coaching-Sätze raushaut, darüber, wie man eben dominieren werde und was für ein Gesicht man haben werde und auch so schon sehr disrespektierlich gegenüber seinem Vorgänger und so, was er jetzt mit dieser Mannschaft alles schon gemacht habe in 4 Tagen und so. Aber was ich wirklich erschreckend fand, ist, wie viele Leute nach diesem Spiel gegen Union dann gesagt haben, ja, endlich, das ist eine völlig neue Eintracht. Ja, schlechter. Also nicht schlechter als die letzten 4 Interimsspiele, aber schlechter als unter Dino aktuell noch. Und das ist ja auch nicht schlimm, das kann sich ja werden, der kann so ein bisschen Zeit brauchen und so, du musst die Mannschaft da rausholen, alles in Ordnung. Aber das ist einfach Realitätsverweigerung, das war irre. Also die hatten ein balldominantes Spiel, also genau das, was Topmöller vor 2 Jahren immer hatte, was ihm vorgeworfen wurde, zu Recht, was stinklangweilig war. Wo sie, was hatten sie, 73% Ballbesitz. Daraus haben sie 3 Torschüsse gemacht und 0,14 Expected Goals. Union hat 11 Torschüsse, 1,5 Expected Goals, klar, 11 Meter dabei. Und spielt halt, wie Union spielt. Und dann kannst du vorher dein funny Video machen. Ja, Union steckt den Ball nur lang. Und wir wissen, was sie tun. Ja, aber also Union war dem Sieg näher als ihr, nur weil die spät ausgleichen müssen. Also so ein...
Darf ich kurz, weil ich es so lustig finde?
Ja, ich habe mich verloren.
Nee, ist gut. Ich werde Ihnen morgen sagen, wir springen da vom Balkon und Sie werden springen. Sie werden es glauben. Wie? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einen Zauberstab. Oder ich vergleiche das gerne mit der Freundin beim ersten Date. Man ist motiviert, man hat Schmetterlinge im Bauch. Jeder hat das und ich liebe das und wir müssen uns das beibehalten. Na gut. Aber einen hatte ich noch, den ich sehr lustig fand und das war irgendwie mit... Ach so, ich finde, er hat übrigens gesagt, er möchte den Torwart nicht mit einbinden, was ich übrigens ein Armutszeugnis für jeden Trainer 2026 finde, weil man muss einfach den Torwart mit einbinden, wenn man den Torwart mit einbinden sollte. Ist
natürlich vielleicht die Frage, ob man jetzt Kauer, Santos und Michael Zetterer einbinden will im Spiel.
Nee, ja. Ja, aber das finden Fans ja auch wieder geil, gerade so ein Stammtischspruch mit, ne, spiel nicht den Ball zurück, weil das ja mal das Schlimme vorgenommen wird. Aber die haben den Ball ja ständig zurückgespielt, nur nicht zum Torwart, sondern halt zum Innenverteidiger. Also
ich bin zu meinen Spielern so positiv, weil ich ihnen eine rosarote Brille gebe. Alles ist pink, alles ist schön, nicht dunkel, denn wir können nicht nur über Probleme reden.
Ey, ohne Scheiß, dein Vergleich mit LinkedIn-Posts, Julian, der ist halt so passend. Ich find's, also, der ist eine Woche im Amt und der regt mich jetzt schon auf. Also wirklich, ich find das ganz, ganz schlimm. Ich hoffe einfach, dass fußballerisch dort einfach nicht viel hinten dran ist, weil sonst nervt mich's noch mehr.
Ja.
Das ist ja mein, weswegen ich mich dann mit Sandro Wagner irgendwann sehr schnell arrangieren konnte, weil man einfach gemerkt hat, da funktioniert nichts und das ist dann toll. Dann kann er von mir aus auch Scheiße labern und dann ist er eh bald weg. Ich hoffe einfach, dass es ähnlich wird. Es könnte aber halt auch so eine Geschichte sein, dass sie jetzt doch in 2-3 Spielen den Riesenaufwand noch kriegen, dann die Saison gut zu Ende bringen und dann, dass sich das dann aber dann trotzdem in einem Jahr alles erledigt hat oder so.
Ich glaube auch, das zieht halt einfach nicht lange. Monaten.
Tut mir leid. Also du kannst mir nicht erzählen, dass man von sowas mehr als 2-3 Ansprachen lang motiviert wird. Weil irgendwann, also du kannst doch nicht ernst nehmen. Tut mir leid. Also das, ich weiß ja nicht, ich habe ja
jetzt, er hat auch so einen irren Blick dazu.
Naja. Ja, das ist so dieses, also ja. Ja, also wie gesagt, Führungskräfteseminar, nur halt die Schlechten hat der besucht. Ja. Ich
kann mir vorstellen, dass das jetzt eine Weile funktioniert und dass das halt irgendwann ausbrennt nächsten November oder so und dass wir dann im Jahr jetzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einem Jahr hier sitzen und sagen, ah ja, er hat die Eintracht auf das nächste Level gehoben. Wer weiß, am Schluss, Fußball ist oft dumm. Ich habe mir viele Sachen nicht vorstellen können, die klappen, aber ich sehe es nicht.
Auf jeden Fall kann man sich auch viel Spaß, was so Social Media Kacheln angeht in nächster Zeit, weil man wird viele Aussagen immer wieder sehen.
1.3. Auswärtssonntag bei der Eintracht.
Ey, ich komm. Das finde ich viel zu witzig.
Ja, guck mal, Alex, wie ein Hai, der Blut gerochen hat. Ja. Richtig Bock jetzt.
Shoutout an Union Berlin bei diesem Spiel. Ich glaube, die krankeste Choreo, die ich seit langem gesehen habe, wenn nicht sogar in meinem ganzen Leben. Also erstmal die ganze Kurve überdeckt mit einem Riesenbanner, dann machen sie das weg und die ganze Kurve ist in weiß-rot, um dann das krasseste Feuerwerk abzuzünden, was ich auch seit langem gesehen habe. Diese Stehgerade auf der langen Seite ist schon sehr nice.
Kann man aber sagen, mit Kurve ist da nicht nur gemeint hier hinterm Tor, sondern nee, mit Kurve ist quasi 3/4 dieses Stadions. Und genau. das sah schon sehr, sehr geil aus.
Ja, eigentlich 4/5 fast, ne? Weil das ist ja auch die halbe, du hast ja selbst die Haupttribüne, hat es ja auch noch irgendwie was und so. Also glaube ich zumindest von der einen Kamera.
Also auf jeden Fall hatten die eine riesige, diese 60 Jahre Blockfahne war auf der Haupttribüne quasi bei den Sitzplätzen.
Und beim Gästeblock ist ja die Hälfte der Tribüne und die andere Hälfte hatte war auch noch zumindest in der Farbe und so. Also es war Wahnsinn.
Es war wirklich, wirklich cool.
Voll. So, Mainz mit Urs Fischer ist weiter auf dem Vormarsch. Zwei Elfmeter von Nadim Rim.
Habt ihr den ersten Elfer gesehen?
Ja.
Und das, was zum ersten Elfer geführt hat?
Dagegen wurden wir nicht verpfiffen.
Also das ist ein absolut wilder Elfmeterpfiff. Es gibt, ich weiß, also was da genau, wie die Personen waren, weiß ich nicht. Dafür kenne ich die zu wenig. Aber Patrick Ittrich entscheidet auf Elfmeter, weil er, wie er im Interview danach sagt, einen Knall gehört hat. Ganz klar einen deutlichen Knall dieser Berührung. Und es gibt keine einzige Videosequenz, wo man auch nur irgendwas mehr sieht als ein leichtes, minimales Streifen. Und danach ein Sprung von, doch Bell ist es dann, glaube ich, der abhebt, als wäre er gerade angeschossen worden. Vielleicht gab es also doch einen Knall. Kann sein. absolut verrückt. Also, dass du es vielleicht pfeifst, weil du denkst, okay, er hat ihn dort wirklich getroffen, so mit so einem Feger, von mir aus. Aber dass dort sich der VAR nicht einschaltet und sagt, schau es dir bitte mal an, wir sehen keine Berührung. Das ist absolut verrückt. Und ja, weiß nicht. Also, ganz verrückter Pfiff. Ja. Mainz gewinnt mit zwei Elfern, zweimal Amiri.
Ja, die werden sich da unten rauskämpfen. Also wenn man das mit Bremen vergleicht zum Beispiel. Das,
Aber der Traum des Augsburg-Abstiegs erlebt auf einmal bei mir wieder. So ganz, so der Funke ist wieder entfacht.
Ja, wir sind doch jetzt Augsburg-Sympathisanten mit Gregoritsch und Keitel und Kevin.
Selbst die können es für mich dann doch nicht ganz umreißen.
Okay. Wolfsburg war anscheinend, das miserable Wolfsburg von letzter Woche gegen Köln, was ich gesehen hatte, war anscheinend relativ gut gegen Borussia Dortmund und Dortmund zieht den Sieg am Ende mit Guirassy in der 87. Minute in Wolfsburg. 3 Punkte hinter den Bayern, Stand jetzt, wenn ihr es hört, wahrscheinlich nicht mehr. Mal gucken. Ich glaube, die größte Überraschung an dem Spieltag ist der 2:1 Heimsieg von St. Pauli gegen Stuttgart. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, Paddy.
Nee, ich auch nicht. Ich habe bisher nur eine Zusammenfassung gesehen, aber es schien auch so, dass es nicht mal unverdient war.
Krass wichtig für St. Pauli.
Brutal. Also St. Pauli hat ja, ich glaube, St. Pauli hat es eine sehr, sehr bittere Phase jetzt in den letzten Wochen, weil sie eigentlich in all ihren Spielen nie schlecht waren. Also da gibt es Mannschaften wie beispielsweise auch in Heidenheim, die deutlich, deutlich weniger dieses Niveau zeigen, wie auch in Wolfsburg in den vergangenen Wochen nicht das Niveau gezeigt hat, wie Bremen aktuell nicht das Niveau zeigt. St. Pauli hatte immer relativ gutes Niveau in den letzten Wochen, haben sich aber durch völlig dumme, auch individuellen Entscheidungen, dummen Foulspielen, wie beispielsweise was zum Elfmeter in Dortmund noch geführt hat, wo man dort auch noch verliert im Schlusspfiff quasi, haben die richtig 4 Punkte liegen lassen in den letzten Wochen. Auch ein bisschen bitter ausgeschieden im Pokal gegen Leverkusen, im Nachhinein dann Leverkusen verdient gewonnen, aber trotzdem war man da lange, sehr lange dran. Und das war richtig, richtig wichtig, dieser Sieg. Stuttgart nicht besonders gut gewesen in diesem Spiel. Letztendlich dann noch ja fast 2:1 Expected Goals. Also St. Pauli hat das wirklich verdient gezogen, dieses Spiel. Und eine riesige Befreiung nach den letzten Wochen, wo man es eben nicht geschafft hat, die Leistung auch in Punkte umzuwandeln. Und jetzt bist du auf einmal nur noch 2 Punkte hinter Bremen auf Platz 16 und hast doch nochmal, ich glaube, dass bei denen, ich meine, es ist jetzt nur ein Spiel, nächste Woche kann es wieder komplett anders aussehen. Ich weiß gerade aus dem Stegreif gar nicht, gegen wen die müssen. Ah, die müssen wieder nach Leverkusen. Ja, okay, wird vielleicht schwer. Aber trotzdem, da ist auf einmal auf jeden Fall wieder Hoffnung aufgekeimt.
Ja, sehr wichtiger Sieg für St. Pauli im Abstiegskampf. Und genauso wichtig war es für die andere Hamburger Mannschaft in Heidenheim. Die haben sich jetzt ein kleines Polster verschafft. Und für Heidenheim wird die Luft so langsam richtig dünn. Das war vor der Saison wahrscheinlich der Tipp von den meisten, aber da sieht's momentan sehr nach Abstieg aus bei Heidenheim.
Trotzdem sehr interessant zu sehen, also HSV ist jetzt auf 11, es sind aber halt trotzdem nur 3 Punkte zu Bremen, also das ist sehr, sehr eng, da sind noch einige Mannschaften dort unten in der Verlosung, aber ich finde auch HSV, auch seit der Wintertransferphase, macht einen sehr, sehr guten, stabilen Eindruck von den Mannschaften da unten.
Oh, Edin Dzeko schießt Wolfsburg in der Relegation in die zweite Liga.
Dafür sollte hier Schalke anfangen, keine Spiele mehr aus der Hand zu geben.
Naja, doch, Dritter können sie ja werden.
Ja, also, okay, ja. Aber aktuell ist die Phase von denen nicht ganz so gut. Aber ja, das hätte was. Wäre ich voll dafür. Da
schließt sich der Kreis. Wahnsinn. Naja, gut. Und dann habe ich so nebenher Gladbach-Leverkusen laufen lassen. Das hat mich aber nicht abgeholt. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, Engelhardt ist ein geiler Zocker. Hat getroffen.
Zurückholen im Sommer, bitte.
Boah, der wäre der Spieler, den man bräuchte, ne?
Mhm.
Auch vom Profil her und so. Träumchen. Gut, die anderen SC-Teams. Die Frauenpartie, du warst im Stadion. 1-4 gegen Bayern München verloren.
Yes, die erwartbare hohe Niederlage, wenn man es einfach nur das Ergebnis sieht. Spielerisch war ich sehr begeistert in vielen Teilen. Natürlich gerade in der ersten Halbzeit Bayern klar die bessere Mannschaft. Trotzdem passiert das 1-0 für Bayern eigentlich durch einen blöden Bock, den Stierli macht. Das war jetzt gar kein geplanter.
Stark.
Okay.
Julian Stierli, Bock.
Ja, got it.
Lachen. Du musst lachen an der Stelle.
Mhm. Okay, schnell weiter. Bayern konnte dann aber in der Halbzeit einfach das nicht auf 2-0 stellen und SC hat es dann eigentlich relativ gut verteidigt. Geht dann direkt vor der Pause, schafft man mit dem ersten Angriff, mit dem ersten wirklichen Angriff, den Ausgleich zu schießen. Dieser Kolb mit dem Tor, richtig cool, dass sie mal wieder ein Tor schießt. War es auch, ich weiß gar nicht, wie viel Scorer sie bisher hatte, aber viel sind es auf jeden Fall nicht, wenn es überhaupt welche gab. Also wurde auf jeden Fall mal Zeit. Und dann zweite Halbzeit fand ich ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Man hat es wirklich auch in locker mal so 10, 15 Minuten geschafft, Bayern in der eigenen Hälfte festzusetzen und wirklich auch auf ein Tor zu gehen. Steht dann aber schon sehr weit vorne, als das 2-1 fährt. Also man ist da sehr offen, verliert dann sehr ärgerlich den Ball durch Oshoko. Und dann macht Bayern das sehr, sehr stark zum 2-1. Aber selbst dann haben sie sich nicht aufgegeben, haben gut weitergespielt, finde ich auch da. Man war kurz vor dem 2-2 eigentlich. Und dann fängst du dir das 3-1 und dann war das Spiel gelaufen. Dann macht Bayern noch das 4-1 und dann klingt es halt sehr, sehr hoch. Trotzdem muss ich sagen, ein sehr, sehr gutes Spiel, gerade wenn man es auch vergleicht mit einem Auswärtsspiel in Köln. Eine sehr, sehr, sehr reife und gute Leistung. Dazu sehr volles Stadion, 6.700 Leute im Stadion gewesen, sehr coole Atmosphäre, Flutlicht im Dreisamstadion. Hat sehr großen Spaß gemacht, trotz allem. War cool, war sehr, sehr cool. Auch coole Choreo beim Einlaufen in das Stadion. Shoutout an, so wie ich jetzt mittlerweile gehört habe, wohl den einen Dude, der das alleine auf die Beine stellt aktuell, solche Choreos, die bei den Frauen passieren. Riesige Blockfahne gebastelt, genäht, die dann von den Sitzplätzen heruntergehoben wurde mit, ich glaube, hier regiert der SCF, stand, glaube ich, drauf, mit einem Konterfail der Freiburger Skyline, sag ich mal, und dem Dreisamstadion. Sehr, sehr cool, sehr, sehr schön.
Ist doch ein Gast für eure nächste Frauenfolge.
Wir versuchen da auf jeden Fall ein bisschen hinterher zu sein und da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle zu bringen, wer sich dahinter versteckt, genau, ob es wirklich nur eine Person ist, ob es doch ein Konglomerat aus ein paar Personen ist.
Bergzwucke.
Es bin ausnahmsweise mal nicht ich. Vielleicht, wenn es eine große Kura-Zikai-Fahne gewesen wäre, dann wäre es vielleicht ich gewesen, aber ja.
The Zone hat das leider nie eingefangen in der Gänze. Es gibt zum Glück ein sehr gutes Bild davon beim SC, aber es war so typische Regie, die nicht versteht, warum sowas cool ist. Die haben das beim Ausrollen, als es halt noch ein bisschen gebraucht hat, als es unten noch hochgeflattert ist und Leute es noch nicht runtergezogen hatten und so einmal gezeigt, aber halt nie, als es mal fertig ausgerollt, runtergezogen und da war. Stattdessen hat man dann irgendwie die Einlaufkinder gefilmt. Ich meine, Leute, das ist doch euer Job. Also,
ja, aber ja, es gibt Bilder, gibt's ja trotzdem. Ich glaube, Arne Armberg hat auf jeden Fall ein paar gemacht. Miri von Miris Picks auf Instagram hat, glaube ich, das auch angefangen. Also es gibt schon ein paar coole Fotos. Und hey, super cool. Wir versuchen da auf jeden Fall bis zur nächsten Frauenfolge vielleicht mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Wer sich dahinter versteckt, weil das finde ich sehr, sehr cool, was da mittlerweile auch auswärts, wenn man so ein paar Bilder sieht, auf die Beine gestellt wird, was auch so kurios angeht. Sehr, sehr cool.
Die zweite Mannschaft ist gerade im Trainingslager in Spanien in Estepona, habe ich gerade zeitgleich gegoogelt, und spielt am 22. Februar, wie schon erwähnt, gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Und die U19 hat um 11 Uhr gerade eben gegen 18:60 ihre Runde begonnen. Ich habe aber noch kein Zwischenergebnis bzw. Endergebnis von diesem Spiel. Werden wir nachreichen. So, die Leihspieler im Schnelldurchlauf. Wir sind ja schon ein bisschen drüber. Robert Wagner mit Dresden 2-2 am Ende auf Schalke gespielt. Er war selbst gesperrt, aber zwei Dzeko-Tore haben Schalke nicht zum Sieg gegen Dresden gereicht. Berkay Yilmaz durchgespielt auf der Linksverteidigerposition, 2-1 in Paderborn verloren. Sind die jetzt Erster? Nee, die sind irgendwie Dritter oder Vierter. Darmstadt ist, glaube ich, Erster in der zweiten Liga.
Yilmaz mit Assist zu dem einen Tor auf jeden Fall auch.
Nice. Sehr gut, aber für Nürnberg kann sich auf jeden Fall von oben verabschieden, so langsam.
Vielleicht noch zu dem Yilmaz Assist. Es war ein Assist durch Einwurf. Er ist also so lange Einwurf
in Strafraum,
er ist so ready für uns.
Geil. Dann ist Linhart, der vielleicht der verlängern kann. Na gut. Muslia, Fortuna Düsseldorf spielen jetzt gerade, während wir aufnehmen, gegen den KSC. Genauso wie Weishaupt mit Hannover gegen Kiel. Merlin Röhl hat mit Everton 2-1 in Fulham gewonnen, kam aber nicht zum Einsatz. Und Junior Adamu, hatten wir am Anfang schon mal kurz erwähnt, wurde in der 79. Minute im Pokalspiel eingewechselt. Man lag 1-0 hinten. Er hat ein Tor mit der Hacke gemacht, das so gewollt war. Wunderschön. Und ja, kann man eigentlich nur feiern? Oder habt ihr ein weinendes Auge?
Es ist so geil.
So geil.
Ey, der schießt sich eine. Wenn der wirklich den VfB rausschießt, gell? Das gibt's mir alles.
Oh, der schießt sich jetzt warm und dann geil, das wäre witzig.
Ja, mein natürlich zynischer Gedanke war sofort, ja, bei uns hat er im Pokal auch direkt in Osnabrück wieder getroffen, in der ersten Schuster-Saison und dann lange nicht. Aber ich hoffe, es war ein Auftakt für ihn, weil war ein geiles Tor auch einfach. Und neue Mannschaft, neue Energie und so. Die sind ja jetzt auch, also Hearts haben angefangen zu patzen in der Liga. Die werden Blut gerochen haben, Thema. Und
jetzt
ich glaube, der wird wichtig.
Und jetzt auch Oxlade-Chamberlain noch verpflichtet. Der wurde gestern noch vorgestellt.
Ach,
irgendwie eine geile Truppe. Also hättest du mir gesagt, dass auf irgendwie Junior Adamu gegen Alex Schwolo um die Meisterschaft spielt, während Oxlade-Chamberlain die Tore vorbereitet von Adamu. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das läuft wird die nächsten Wochen. Ey, super, super geile Story. Ich bin einfach sehr, sehr happy für ihn, dass er direkt auch so einen Einstand hatte.
So, und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Julian, wir beide werden vor Ort sein. Ich bin heiß wie Frittenfett.
Ich habe extra noch Urlaub bekommen. Ich habe der eine Workshop wurde verlegt, den ich hätte machen müssen und deswegen ich nicht hätte können. Ich bin dabei, bin ready, hab Bock und einzige leichte Sorge ist, dass die Polizei in Berlin ja gerade auf dem Kriegsfuß mit Hertha ist und da ja mehrere Aktionen jetzt hatte, dass man jetzt hoffentlich bei dem wohl wirklich harmlosesten Spiel, das man sich da geben kann, jetzt nicht auch noch irgendwie Stress hat. Der Gästeeingang ja auch berühmt dafür, dass man, wenn sie Bock haben, einfach fürchterliche Wartezeiten hat. Deswegen hoffe ich, geht alles glatt, aber aufs Spiel habe ich sehr, sehr viel Lust. Bin aber ja, nicht so optimistisch, dass wir da souverän durchkommen. Deswegen auch sehr, sehr angespannt.
Hä, gab es denn schon mal ein Spiel gegen Zweitligisten, wo wir nicht souverän weitergekommen sind?
Keine Erinnerung.
Die Hertha hatte im Spätherbst, Frühwinter letzten Jahres eine sehr gute Siegesserie. Dann haben sie am 7.12. gegen Magdeburg verloren. Dann haben sie 5-mal in Folge unentschieden gespielt in der zweiten Liga. Und jetzt am letzten Spieltag 0-3 in Elversberg gewonnen. Sind so ein bisschen Jäger mit Tuchfühlung auf die Aufstiegsplätze. Also haben am Anfang sind sie schlecht in die Saison gestartet und so langsam haben sie ihre Kurve gekriegt. Aber sie träumen natürlich von ihrem Pokalfinale im eigenen Stadion, im Olympiastadion. Und ich wohne in Berlin und ich habe schon gesagt, ich ziehe weg, wenn wir das vergeigen, weil ich habe auch Arbeitskollegen, die Herthaner sind und Fußballkollegen, die Herthaner sind und habe natürlich eine große Fresse, wie man mich kennt. Also ich hoffe, das geht gut. Aufstellungstechnisch muss man schauen. Ich rechne mit Atubolu. Rechnet ihr damit was anderem?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass man dieses Pokal-Torhüter-Ding durchzieht, ne? Also ich glaube, es ist halt jetzt ein guter Zeitpunkt, davon wegzukommen, falls man sich ausmalt, doch im Pokalfinale zu stehen und dann gerne Atubolu spielen würde, wäre jetzt ein guter Wechselzeitpunkt. Sonst wird's awkward, das irgendwann zu erklären. So jetzt bei den ganz wichtigen dann doch nicht oder so. Aber ich kann es mir vorstellen, dass man das, je nachdem, was man ihm dafür Versprechen gemacht hat, irgendwie durchzieht. Ich würde mir schon wünschen, dass es Atu macht, auch wenn ich mich mit Florian Müller sehr gut fühle.
Also ich bin auch dafür, wenn du halt Müller dieses Spiel gibst, dann musst du ihm jetzt die komplett restlichen Spiele, falls es noch weitere geben wird, dann halt auch geben. Also ich fände es, glaube ich, sehr bitter, wenn du jetzt sagst, ja, du kriegst auch das Viertelfinale und das Halbfinale, aber im Finale nee, dann nicht mehr. Das wäre dann sehr scheiße. Ich rechne aber ehrlich gesagt auch mit Müller, trotz dieser Ansage gerade.
Ja, wird spannend. Ja, ansonsten hat man einen relativ ausgeruhten Mansambi, der ja früher duschen gegangen ist gegen Werder Bremen. Und ansonsten, glaube ich, geht man das mit der bestmöglichsten Aufstellung an und wird da jetzt nicht irgendwelche, also vielleicht spielt Scherhand gegen seinen Ex-Verein von Anfang an, sowas könnte ich mir vorstellen.
Ausgerechnet Scherhand. Geschichten, ja, das, die nur den Fußball schreibt.
Da würden die alle ausrasten, weil die haben den ja nicht nur gefeiert und das wäre sehr witzig, weil der ist da auch ein bisschen mit so halb schlechten Vibes weggegangen. Nee, ansonsten, keine Ahnung. Wird man schauen. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie Irie oder so von Anfang an spielt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich gehe davon aus, dass man es komplett
ernst nimmt.
Komplett, also das Wichtigste. Das ja, also ich glaube nicht, dass man jetzt Bremen zurückgesteckt hat dafür oder so. Geht ja auch nicht, dafür hätte man nicht genug Spieler. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man das jetzt hier hohe Priorität gibt.
Höhler? Ich glaube auch, dass das machst du. Also mittlerweile macht das der SC ja auch schon wirklich längere Zeit. Also egal, ob jetzt Europa- oder Pokalwettbewerbe. Ich glaube schon, dass darauf natürlich auch das Pokalfinale auch nochmal ein Augenöffner war, dass man halt in solchen Wettbewerben vielleicht auch anderes reißen kann als in der Liga halt.
Ja, vielleicht sieht man Höhler, vielleicht sieht man Makengo, aber das sind ja auch Positionen, wo man so oder so, so 50-50 Sachen, auch wenn Matanovic gerade schon die Nase vorn hat. Gut, wir sind ein bisschen drüber. Es war sehr launig mit euch beiden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht an diesem Sonntagmorgen. Und ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die Woche allen. Und meldet euch, wenn ihr in Berlin seid am Dienstag.
Yes, ich hab Bock. Let's go.
Ja, viel Spaß euch, ey. Habt ganz, ganz viel Spaß. Hoffentlich was zu feiern. Hoffentlich vor allem ein möglichst ruhiges Spiel, was alle möglichen Eingangssicherheits Polizei, schlag mich tot Geschichten.
Zieh dich warm an. Also
ja, mach ich auf der Couch.
9 Grad, ne?
Die Hertha kann sich warm anziehen und wir ziehen uns tatsächlich physisch warm an. So warm.
Also Frankfurt hat 9 Grad. Ich erwarte jetzt schon, dass das Berlin ein bisschen mitzieht, muss ich sagen.
Ja, ist schon um die 0. Kannst froh sein, dass es nicht minus 8 sind. Und im Olympiastadion zieht es ja bekanntermaßen.
Gut, ciao, Ivan. Wir wärmen das Marathontor schon mal auf, weil wir es vermutlich wenn wir nochmal ins Finale kommen, vermutlich auf die Seite müssen und dann kann man das schon mal sich auch ausscouten.
Sehr gut.
Macht's gut zusammen.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.